MENA Watch, der Talk.
Also, lieber Henrik, ich freue mich sehr, dass unser Gespräch heute hier stattfinden kann, trotz Schneefall, trotz Landwirtprotesten und so weiter. Also ganz toll. Vielen Dank, dass du hier bist. Wir freuen uns.
Trotz Olaf Scholz.
Der kommt später. Erstmal würde ich gerne auf die etwas missliche, um das mal so euphemistisch zu sagen, Nachrichtenlage zu sprechen kommen. Wir haben ja seit dem bestialischen Überfall der Hamas täglich Meldungen dazu. Und du hast schon häufiger kritisiert, dass Israel unverhältnismäßig häufig in den Medien erscheint. Aber jetzt zeigt sich das wieder. Und das Ärgerliche ist ja nicht, dass es erwähnt wird, sondern was nicht erwähnt wird. Also die Dinge, die immer ausgelassen werden oder die falsch gesagt werden. Und unter anderem hast du am 3. Januar 24 jetzt dieses Jahres dich auf einen Artikel bezogen, der im Spiegel erschienen ist und dem du eine Täter-Opfer-Umkehr bescheinigst. Das ist jetzt nicht meine Frage, sondern unter diesem Artikel hast du geschrieben, ich war ja selbst Redakteur oder Autor des Magazins von 1995 bis 2010. Jetzt ist meine Frage, wie ging das damals? Wie hast du diese Zeit als Autor im Spiegel, und ich erinnere mich, dass auch schon in dieser Zeit das Magazin relativ israelkritisch war. Also wie hast du damals diese Rolle spielen können?
Also erstmal habe ich keine Rolle gespielt, weil das würde heißen, dass ich bei Othello auftreten und das Dämona umbringen könnte. Ich habe noch nie eine Rolle gespielt. Ich mache das, was ich für richtig halte. Zweitens war es so, dass der Spiegel immer eine Tendenz hatte, freundlich gesagt, Israel zu kritisieren. Und diese Kritik, vor allem wenn sie von einem geschätzten Kollegen Erich Vollert geübt wurde, ging übers Ziel hinaus. Übers Ziel hinaus heißt in diesem Zusammenhang, wie immer, wenn es um Israel geht, fällt vielen Leuten vieles ein, was im Zusammenhang mit anderen Ereignissen, Vorgängen, Katastrophen, Unglücken und Ungerechtigkeiten ihnen nicht einfällt. Ich habe noch keinen, wirklich keinen Israel-Kritiker erlebt, der sich darüber aufgeregt hätte, dass vor ein paar Wochen 100.000 Armenier aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Ich kenne keinen einzigen Israel-Kritiker, der eine Initiative zugunsten der Uiguren gestartet, es sind nicht die Ungarn, es sind die Uiguren gestartet hätte. Und es gibt eine religiöse Gruppe, die heißen, glaube ich, Rohingya in Asien, die wurden auch vertrieben aus ihrer Heimat, aus Burma, glaube ich, oder das heißt inzwischen Myanmar oder so ähnlich. Eine Million Flüchtlinge leben unter erbärmlichen Verhältnissen. Dagegen sind die Siedlungen im Gazastrip beinahe schon Club Mediterranee, so wie die Rohingyas leben. Also das ist das klassische antisemitische Muster und ehrlich gesagt, ich bin es leid, das immer wieder zu wiederholen. Leon Poliakow hat mal gesagt, Israel ist der Jude unter den Staaten. Genau das ist es. Der Antisemitismus ist ja kein Vorurteil im üblichen Sinne. Im Sinne, die Schotten sind geizig, die Blondinen sind dumm und die Polen klauen. Das sind Vorurteile, die kann man entkräften. Der Antisemitismus hat eine andere Qualität, das ist ein Ressentiment. Und der Unterschied zwischen Vorurteil und Ressentiment ist, man kann ein Ressentiment nicht widerlegen. Wenn es um Juden geht, sind die reichen Juden die Ausbeuter und die Armen sind die Schädlinge. Und die Gebildeten sind das zersetzende Element und die Ungebildeten fallen den Sozialkassen zur Last. Gegen Juden gibt es immer was vorzubringen. Und genau dasselbe gilt ja auch. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass Israel eine kluge Politik macht. Aber zu sagen, dass Benjamin Netanyahus Politik hat den Überfall provoziert oder befördert oder erleichtert, wie es übrigens der berühmte Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Dr. Blume, neulich geschrieben hat, wobei er gleich hinterher gesetzt hat, das ist keine Theorie, das ist wirklich so. Ja, da geht was schief, da geht was schief und ich bin ja etwas lange schon mit diesem Thema zugange, viel zu lange. Ich wünsche, ich hätte damit nie angefangen. Aber das Tolle an diesem Thema ist, es geht nicht vorbei. Es geht nicht vorbei. Jetzt ist es die Besatzungspolitik. Fein. Ich halte die auch nicht für klug, nicht für richtig. Und vor allem richtet sie in Israel Schaden an. Einen mentalen, psychologischen und anderen Schaden. Aber es gab schon vorher Pogrome. In der Ukraine, in Russland, in Polen. Da war Israel noch keine Besatzungsmacht. Also was führte da zu Pogromen? Es wird immer ein Grund gefunden, um Brutalität Juden gegenüber zu rechtfertigen. Und ja. Sie finden immer was. Sie finden immer was. Und die Geschichte im Spiegel war besonders infam, da hieß es nämlich, dieser Palästinenser, dieser Raudis, dieser Massenmörder, die über die Grenze gekommen sind, die waren wohl vermutlich früher die Opfer israelischer Massaker. Oder ihre Eltern sind umgebracht worden. Tja, ich brauchte 2 Tage, damit mir das sowas einfiel, weil ich finde das so ungeheuerlich. Und ich habe natürlich überlegt, das steht glaube ich im Text drin, wie viele deutsche Menschen von jüdischen Menschen umgebracht werden könnten, bis sich die Bilanz ausgeglichen hat. Es gab ja auch viele jüdische Waisen, nicht nur jüdische, polnische, tschechische, russische, ungarische, griechische. Nach der Logik des Spiegel hätten die alle ein Recht gehabt, hinterher ein paar Millionen Deutsche umzubringen. Komischerweise haben sie es nicht getan. Aber bei den Palästinensern ist also die natürliche Abfolge. Eltern schlecht von Israelis behandelt, Großeltern vielleicht auch. Und dann dürfen die Enkel und Urenkel ein paar Juden massakrieren. Und das ist nicht auszurotten. Ich gebe auf.
Ja, also wir haben ja tatsächlich im Augenblick in allen jüdischen Gemeinschaften eine Form von Trauer und
ach, nicht nur,
trotz
einige feiern auch.
Verunsicherung.
Einige feiern auch, veranstalten.
Über die reden wir später.
Veranstalten Gemeindetage, Seminare. Einige lassen sich davon nicht berühren.
Die Gemeindetage, also wir hatten hier in Berlin ja einen, der galt aber tatsächlich dem gemeinsamen sich aufrichten aneinander. Also da würde ich jetzt nicht von Feiern sprechen, das war keine Feier.
Da würde ich mal nach Skarot fahren, dann würde das gemeinsame Aufrichten besser klappen, als in einem Berliner Luxushotel zu veranstalten.
Okay, aber ich wollte sagen, dass die Resilienz bisher noch nicht besonders gut funktioniert. Also
was ist Resilienz?
Die Wiedererstarkung nach einer Katastrophe sozusagen.
Das kann es nicht.
Nein, und das wird auch noch dauern. Wir haben allerdings Erfahrung durch die zahlreichen Pogrome in der Vergangenheit. Und wie du richtig gesagt hast, ist ja immer wieder zu bemerken, dass Juden nicht unbedingt Rache nehmen, was eben trotz allem bei anderen Gruppen schon passiert.
Vielleicht wären sie heute gesünder, wenn sie bei Zeiten Rache genommen hätten.
Aber ich will darauf hinaus, dass uns ja eigentlich nicht der eigentliche Überfall der Hamas gegen die Israelis, der uns in diese große Problematik gestürzt hat, bedrückt. Der auf jeden Fall, der löst eine unglaubliche Trauer aus. Aber und weil auch die Sicherheit, das Sicherheitsempfinden der Hannes Israelis Stein, und der Juden weltweit dadurch.
Hannes Stein hat einen klugen Satz in der Welt geschrieben: Es gibt keinen Ort mehr, wo Juden sich sicher fühlen.
So ist es, genau. Aber parallel dazu ist es ja deshalb in der ganzen Welt nicht mehr sicher, weil sich auf einmal, wie du richtig sagst, die Welt gegen Juden verschwört. Also sie sind Opfer in Israel und sie werden weltweit heute angeklagt. Es gab gerade am Wochenende auch wieder zahlreiche Demonstrationen von angeblich pro-palästinensischen, die kann man eigentlich nur immer anti-israelisch nennen, weil sie nicht wirklich den Palästinensern helfen.
Auch darum geht es denen gar nicht.
Darum geht es denen nicht, nein. Aber
du hast schon recht, es ist wirklich ein einzigartiges Phänomen. Entschuldige, dass ich manchmal lalle. Für mich ist es noch kurz nach Mitternacht.
Okay.
Noch nicht ganz da. Niall Ferguson, glaube ich, war es. Oder Alain Finkielkraut, einer der beiden. Die haben Interviews in der Welt gehabt, sehr gute Interviews. Und beide erwähnten ein unfassbares Phänomen. Der größte Massenmord in der Nachkriegsgeschichte an Juden. Ich meine, 1200 Opfer ist kein Autounfall, nicht? Das ist schon etwas Wesentlicheres. Der größte Massenmord an Juden nach dem Kriege führt zu der größten antisemitischen Kampagne weltweit. Das ist logisch nicht zu erklären.
Das ist nicht logisch.
Da ist irgendeine Obsession im Gange. Und der Antisemitismus ist ein Ressentiment, aber auch eine Leidenschaft. Es macht offenbar Spaß, Juden zu hassen. Und was mich wundert und wofür ich keine Erklärung habe, wenn ich eine hätte, hätte ich sie längst aufgeschrieben, Offenbar hat die Welt eine Rechnung offen mit Juden. Und zwar, was ich noch verstehen könnte, wenn es die Deutschen wären, gemäß dem Satz, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nicht verzeihen. Da ist noch eine gewisse ironische Logik enthalten. Aber Namibia hat irgendwas jetzt organisiert. Und mein Lieblingsland, ich bin völlig entsetzt, Island hat Israel jetzt aus ihrem Wettbewerb ausgeschlossen.
Ja.
Weil die Isländer sind ein rationales, etwas langsames, aber wirklich sehr witziges, freundliches Volk. Was für eine Rechnung haben die Isländer mit Israelis und mit Juden offen? Was treibt sie dazu? Und dafür und darüber lese ich keine Erklärungen. Also, auch die ganzen Großkopfväter ihrer Zeit und ihr Renten damit verdienen, den Antisemitismus zu erklären, kommen auf das Thema nicht zu sprechen.
Die kommen auch auf ein anderes Thema auch nicht zu sprechen.
Unser Oberbeauftragter für Antisemitismus findet zum Beispiel, man muss erstens mehr Aufklärung leisten. Das ist noch nie versucht worden, Aufklärung zu leisten. Ganz neues Thema. Und man müsse sensibilisieren. Ja, das sagt Dr. Klein zu den Methoden, wie man den Antisemitismus bekämpfen sollte. Mehr Naivität geht nicht.
Lass mich ganz kurz zu einem Thema kommen, was mit diesen Hintergründen zu tun hat. Als 1948 Israel gegründet wurde, wurde parallel den Palästinensern ein Flüchtlingshilfswerk geschenkt.
UNRWA.
Und, genau.
Ich glaube,
und der vererbte Flüchtlingsstatus. Eine einmalige Situation in der ganzen Welt. Jetzt hat sich eine Gruppe von knapp 700.000 Menschen zu 6 Millionen erweitert. Davon leben nicht alle in Lagern, aber sehr, sehr viele. Und die Absurdität, dass in Gaza heute jeder immer wieder mal sagt, ja, in dem Flüchtlingslager in Gaza ist das und das passiert. Fällt den Leuten eigentlich noch auf, dass da Palästinenser neben Palästinensern leben, unter Bedingungen 75 Jahre oder 76 Jahre inzwischen als Flüchtlinge? Das heißt, die haben keinen Status zum Arbeiten, also haben keine Perspektive.
Ich musste nicht überzeugen.
Ja, ich sage das nur, dass ich, was die Frage an dich ist, wie kann man dem überhaupt jetzt mal begegnen? Weil was Herr Klein sagt, ist das eine. Aber was man wirklich tun müsste, wäre doch eine Kampagne an die Vereinten Nationen. Hört auf damit, diese Flüchtlingslager durch ein korruptes Flüchtlingshilfswerk zu unterstützen. Und löst sie auf.
Also das ist eine sehr schöne Idee. Leider ist sie nicht praktikabel. Sie ist ungefähr so praktikabel wie die Herstellung der Unschuld durch medizinische Eingriffe kurz vor der Hochzeit.
Passiert aber auch.
Ja, passiert aber auch, hält dann nicht mehr lange vor. Nein, man kann es nicht machen. Ich sagte ja gerne, weil man es nicht machen kann. Also erstmal war die Idee der UNRWA nicht verkehrt, aber der Geburtsfehler lag darin, dass es eine große Organisation, den High Commissioner for Refugees, gibt, der für alle Flüchtlinge in der Welt zuständig ist und dann eine Spezialagentur für die Palästinenser. Wobei das Vertriebenwerden, bei allem Mitleid und Mitgefühl, ist keine einzigartige Erfahrung. Es sind, glaube ich, 11, 12 Millionen Deutsche vertrieben worden. Für die wurde keine eigene Agentur gegründet. Und bei der Teilung zwischen Indien und Pakistan, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, war das auch mindestens eine zweistellige Anzahl von Flüchtlingen, die hin und her getrieben wurden. Für die gab es auch keine Agentur. Der Witz ist, dass man den Palästinensern den Flüchtlingsstatus vererben kann. Und das ist auch das Unglück. Und ich kann völlig im Ernst, ich kann die Palästinenser verstehen. Weil wenn du lange im Unglück lebst, gibt es nur eine Möglichkeit, diesem Unglück zu begegnen, indem man es verlängert. Das gilt für jede unglückliche Arbeitsstelle, das gilt für jede Ehe, das gilt für jedes kaputte Geschäftskonzept, so lange daran festhalten wie möglich. Wenn die Palästinenser, sagen wir, vor 50 Jahren auf die Angebote von Ehud Olmert eingegangen wären, dann wäre die Situation vielleicht etwas anders. Sicher bin ich nicht, aber die Chancen wären besser gewesen. Aber nach 50 Jahren im Sonderstatus, als Flüchtling, als Almosenempfänger, als angewiesen auf die Hilfen der UNRWA und dann vor sich dieses wirklich aufgeblühte und wirklich vor Wohlstand explodierende Israel vor Augen haben, das macht keine gute Laune. Und es ist zu viel von den Palästinensern verlangt. Sie sollen nach 50, 70, 70 Jahren sagen, ah, sorry, Taino, wir haben uns geirrt. Wir gehen seinen anderen Kurs. Das schafft kein Mensch. Die müssen leider weitermachen. Zumal sie aus jeder Niederlage auf eine schlichter und sehr beeindruckender Weise einen Sieg machen. Es ist ja nicht der erste Gaza-Krieg, der gerade tobt. Und ich habe wirklich großes Mitleid für die Leute, völlig im Ernst. Aber ich weiß, wenn Israel jetzt mit den Aktionen aufhört, werden die Hamas-Leute aus den Kellern kriechen und das V-Zeichen wieder machen, wie sie bei jedem vorausgegangenen Konflikt gemacht haben. Und die UNRWA kann man nicht auflösen, da arbeiten 33.000 Menschen, die relativ sichere Einnahmequellen haben. Die UNRWA ist der größte Arbeitgeber im ganzen Nahen Osten und sie wird voll finanziert von den Vereinten Nationen, von der EU, von NGOs,
von Deutschland,
von der Schweiz, von den Schweden, die, ich sagte es schon, offenbar eine offene Rechnung mit Juden haben und deswegen die Palästinenser so als Stachel im Fleisch weiter ernähren müssen.
Aber das ist doch der Punkt. Darum geht es ja eigentlich. Wenn die Palästinenser alleine werden sich nicht befreien. Es geht darum, dass die Vereinten Nationen, die natürlich im, weiß ich, zu zwei Dritteln oder mehr anti-israelisch sind, aber dass die sich rühren müssen, auch weil sie Mitleid mit den Palästinensern haben.
Du kannst auch gerne jetzt auf die Straße gehen und sagen, er soll aufhören zu schneien. Das hätte die gleiche Wirkung. Wir können ja sagen, wir müssen, wir sollten. Ich kann diese Phrasen nicht mehr hören. Es wird nicht passieren. Es ist Zeit für die Juden, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Mein großes Vorbild, Dr. Josef Schuster, der Chef des Zentralrates in Deutschland, der Juden. Der hat noch vor ein paar Wochen, nach dem Überfall von Gaza, als hier der Mob auf den Straßen tobte, hat Dr. Josef Schuster noch gesagt, Deutschland ist ein sicherer Platz für Juden. Meine, auf sowas muss man kommen, im Zustand der Vollnüchternheit. Das passiert nur selten. So, und deswegen meine ich, es wird keine Rückkehr zu irgendeinem vernünftigen Status quo ante geben. Die UNRWA ist da und sie bleibt noch lange. Und meine größte Sorge ist, meine ganz konkrete Befürchtung ist, die UNRWA könnte Israel überleben. Völlig im Ernst. Jetzt guckst du entsetzt, aber es ist wirklich so. Ich habe jetzt eine Korrespondenz gehabt mit dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die tatsächlich allen Ernstes behaupten, es fließt kein Geld aus Berlin an die Hamas oder an die PLO. Sie hätten Prüfungen und mehrstufige Prüfverfahren und von denen, das kann übrigens schon sein, dass sie die Hamas nicht direkt finanzieren, das glaube ich schon. Aber diese Leute sind nicht willens, nicht bereit und zu blöd, um einzusehen, dass jeder Euro, den Europa an die Palästinenser schickt, die palästinensische Behörde und die Hamas davon befreit, für die eigenen Leute sorgen zu müssen. Also jeder Euro, der in die Schulen geht, übrigens bestreitet unsere wunderbare charismatische Entwicklungshilfeministerin, dass es antisemitische Schulbücher gibt. Ja. Das sagt sie wirklich. Es gibt keine, sagt sie. Naja, ihr Arabisch ist vielleicht nicht so gut wie mein Deutsch. Das könnte schon
sein. Es gibt dazu aber eine Untersuchung, eine unabhängige vom Georg-Eckert-Schulbuch-Institut, ganz genau, mit
Ihrem Forum. Überfließen vor allem. Aber Frau Schulze weiß es offenbar besser. So, und es gibt eine Form der Realitätsverweigerung, die damit zu tun hat, dass dieser Konflikt wirklich so lange andauert. Der Irrsinn des Konflikts kann nur gerechtigt werden durch seine Fortsetzung. Ich weiß, das ist ganz blöd. Aber es ist ungefähr so, wenn du jetzt irgendwo anrufst, sagen wir, the worst case, du rufst bei der Telekom an oder bei der Deutschen Bahn.
Ja.
Und dann kommt eine Stimme und sagt, Ihr Anruf ist für uns sehr wichtig, bitte bleiben Sie dran. Wenn du nicht sofort auflegst, bist du geliefert. Weil wenn du 3 Minuten gewartet hast, wirst du auch 6 Minuten.
Aber absolut.
Hast du 6 Minuten gewartet, sagst du, jetzt habe ich so viel Zeit vergeudet, jetzt lege ich nicht auf. Und genau das ist das Schicksal der Palästinenser.
Deutsche Rentenversicherung, 3/4 Stunde.
Ah, das war aber schon schnell. Ja. Na, es ist wirklich so.
Verstehe, was du sagst.
Du kannst von der falschen Spur nicht weg. Und je länger, es gibt doch diesen wunderbaren Witz, den habe ich schon 1000 Mal erzählt. Sitzen alte Jude im Zug, sagen wir von irgendwo in der Bukowina oder von Przemysl nach Pomysl und jammert. Und an jeder Station bricht der alte Jude, schau mich an, in lautes Jammern aus. Schließlich erbarmt sich einer der Mitfahrenden. Du kennst den Witz schon?
Nein.
Schließlich erbarmt sich. Bitte?
Ich bin gespannt.
Ja, dann ziehe ich den Witz ein bisschen in die Länge. Schließlich erbarmt sich einer der Mitreisenden, spricht und sagt, entschuldigen Sie bitte, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und daraufhin sagt der alte Jude, nein, das können Sie nicht. Ich sitze im falschen Zug und mit jeder Station wird die Rückreise länger.
Aber der passt wirklich perfekt.
Mit dieser Anekdote spart sich jeder 5 Jahre Politikstudium Und mit dieser Anekdote kann ich den ganzen Nahostkonflikt komplett erklären.
Gut, aber es gibt Einhard Wilf und Adi Schwarz, die haben ein Buch geschrieben zum Thema Rückkehrrecht. Die haben eine Lösung parat, die natürlich aber jemand umsetzen muss. Und die wäre, dass man die UNRWA in der UNHCR, in der allgemeinen Flüchtlingsorganisation auflöst und dass man die Lager auch auflöst. Das ist natürlich utopisch im Augenblick. Aber ich finde, jetzt gerade...
Utopisch war ja noch okay, es ist ja illusorisch.
Okay.
Was kiffen die beiden, die das Buch geschrieben haben?
Einhard Wilf war Abgeordnete der Knesset.
Ja, das sagt noch gar nichts.
Nein, das sagt noch gar nichts. Da sind allerdings einige durchgeknallt.
Das ist Entwirrt auch und ich wünschte, er wäre es nicht.
Ja.
Nein, verstehst du, die Länge des Konflikts diktiert den Fortgang. Wie lange hat es in Deutschland gedauert, bis der Anspruch auf die Ostgebiete aufgegeben wurde? Ich glaube, das war erst unter Willy Brandt, nicht wahr?
Ich glaube sogar später.
Oder sogar noch später. Egal. Es hat Jahrzehnte gedauert und jedem war klar, dass dieser Anspruch nicht durchzusetzen ist.
Ja.
Aber trotzdem nicht davon zu lösen.
Aber er ist durchgesetzt worden.
Ja, aber du musst die Lage der Palästinenser auch verstehen.
Ja.
Jede Favela sieht schlimmer aus als eine Lage in Gaza. Aber trotzdem, ich sag's nochmal, die haben Israel vor Augen, die wissen, wie man leben könnte. Und sie sind die Opfer ihrer eigenen Politik, aber sie können damit aufhören. Aber
ich rede nicht von den Palästinensern. Es geht nicht um die Palästinenser. Es geht in diesem Fall um die Lösung, die muss die Vereinten Nationen finden.
Nein, die Vereinten Nationen haben erstens keine Autorität, zweitens
kein
Mandat. Sie haben auch dazu kein Mandat und sie werden nie ein Mandat haben, weil die Mehrheit dagegen ist und weil die Politik der Mehrheit der UN und der Vereinten Nationen und der großen Spieler, Amerika ausgenommen und vielleicht auch England ausgenommen, diese Politik geht auf die Abschaffung Israels. Und vergessen wir nicht, Deutschland hat ein riesiges Maul, wenn er sich solidarisch mit Israel erklärt. Das mündet dann aber bei Abstimmungen in den Vereinten Nationen, bestenfalls in Enthaltungen, da ist schon sehr viel Glück dabei, gelegentlich auch in Gegenstimmen.
Unglaublich.
Und wir haben eine Außenministerin, die vor Solidarität zerfließt. Aber komischerweise ein ganz anderes Abstimmungsverhalten in den Vereinten Nationen.
Nicht nur das. Sie hat einen Tag danach, nachdem sie im Gemeindetag gesagt hat, wie sehr sie solidarisch ist mit Israel und den Geiseln und so weiter, hat sie Geld geschickt an die Hamas. Also in die Hilfsmittel.
Ja, also wenn du jetzt sagst,
an die Hamas Hilfsmittel geschickt, müsste man auch mal überprüfen, was da abgeht.
Es gibt einen Prozess, den Ministerin Schulz jetzt gegen Julian Reichelt anstrengt, weil sie völlig zu Recht gesagt hat, sie schickt Geld an die Taliban. Und sie behaupten, dass sie das Geld nach Afghanistan schicken und es läuft nicht durch Taliban-Hände. Ich meine, das ist ungefähr so, als würde er mit einem Puff gehen und sagen, er hat in der Nutten nichts angefangen. Er wollte nur Fernsehen. Ja, einen französischen Erotikkanal vermutlich.
Ja, wir sprechen jetzt gleich mal über dieses Thema.
Das heißt, die Politik ist genau das Gegenteil von dem, was sie verkündet. Und meine Freunde vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit behaupten, dass sie kein Geld an die Organisation schicken, aber dass sie die UNRWA unterstützen. Sie vergessen nur zu sagen, dass die UNRWA 33.000 Mitarbeiter hat, die alle zum Stamm der Natives gehören. Das sind jetzt keine schwedischen, protestantischen Geografielehrer, die dort tätig sind. Das sind die Leute aus den Milieus dort. Und dass sie natürlich die UNRWA und alle anderen Organisationen bis zu den deutschen Stiftungen den Terror finanzieren, indem sie den sogenannten Regierungen dort, Hamas und Fatah, Geld geben für soziale Projekte. Das kann schon sein, dass die Hamas auch Kindergärten finanziert, das bestreite ich gar nicht. Aber in jedem Euro, den sie aus Europa oder von den Vereinten Nationen bekommt, und mit jedem Euro, mit dem sie dann soziale Projekte finanziert, spart sie Geld, um es dann in Waffen und Tunnels stecken zu können.
Das war jetzt vor dem Konflikt. Jetzt im Augenblick werden ja Hilfsgüter finanziert und diese Hilfsgüter werden mit Waffengewalt von Hamas auch übernommen.
Ja,
sie werden rauben die eigenen Leute. Und sie verkaufen die Hilfsgüter an ihre eigenen Leute. Dass das kein Mensch erzählt, ist mir ein Rätsel.
Doch, das steht schon in den Zeitungen.
Okay, gut, jetzt kommen wir aber mal zu was anderem, was nicht viel besser ist. Aber du hast über das Thema deutsche Schuld gesprochen und geschrieben, im Zusammenhang damit, wie sie heute die Rolle Palästina und der Konflikt und die Rolle, die die Deutschen darin spielen, immer wieder analysieren. Und du sprichst da auch von deutscher Vergangenheitsbewältigung, deutscher Schuld in Anführungsstrichen, dass da eine gewisse Unlogik in diesem Verhalten, also dieser pro-palästinensischen Haltung ist.
Es ist vielleicht nicht Unlogik, aber es ist das, was Psychologen transgenerationale Erinnerung nennen oder Vererbung. Und ich finde das einfach, ich habe es nicht erwartet. Ich habe viel darüber gelesen. Ich bin ein alter Reichianer, aber damit habe ich nicht gerechnet. Dass junge deutsche Menschen sich ihrer Herrscher von dem Außenamt abfrieren und dann rufen, Free Palestine from German Guilt. Befreit Palästina von der deutschen Schuld. Übrigens bin ich der Ansicht, dass das wirklich eine minoritäre Position ist. Ich kenne kaum jemand, eigentlich niemand, der eine Position vertritt. Und ich glaube übrigens, dass die Mehrzahl der Deutschen normal tickt. Aber die Minderzahl, die antisemitisch tickt, die ist eine Minderzahl, aber sie ist sehr laut. Und sie hat sich schon bestimmte Positionen im öffentlichen Betrieb erobert. Also, da sitzen junge Männer und Frauen, und schreien, befreit Palästina von der deutschen Schuld. Das heißt, sie anerkennen, dass es eine deutsche Schuld gibt, nicht wahr? Irgendwas gärt in ihnen. Opa oder Uropa war in der Waffen-SS. Und eigentlich müssen sie darunter nicht leiden, weil niemand macht die dafür verantwortlich. Es gibt keine Kollektivschuld, es gibt nicht mal die Kollektivverantwortung. Und die fühlen sich für etwas mitverantwortlich, womit sie nichts zu tun haben. Das ist schon eine interessante Erscheinung. Und sie möchten, nicht Deutschland, sie möchten von der Schuld ihrer Großeltern, an der sie zu tragen haben, befreit werden. Und diese Befreiung kann nur, entschuldige bitte, auf eine sehr brutale Weise stattfinden. Wenn Gott behüte, Chas v'Chalila, wenn Israel fällt, dann würde damit der Holocaust im Nebel der Geschichte verschwinden. Und sie hätten einen Beweis, dass A, niemand mit den Juden in Frieden leben kann, nicht mal ihre eigenen Verwandten in Palästina, und dass die Juden das, was sie jetzt erleben, als Quittung empfangen für das, was sie den Palästinensern angetan haben. Und das ist eine ganz einfache Gleichung. Und die kommt hier nicht vor bei irgendwelchen alten SS-Männern, die noch am Stock gehen und kaum die Straße kreuzen können. Nein, das sind junge, von internationalem Geist erfüllte Menschen. Wie nennt man das? Kosmopoliten, ja. Kosmopolitisch aufgewachsen, vielleicht sogar ein Examen an der Internationalen Universität von Maastricht gemacht. Aber die fühlen eine Schuld. Eine Schuld, die ihnen knabbert, die ihnen die Laune verdirbt, und von dieser Schuld wollen sie befreit werden. Das ist ein einmaliges Phänomen. Ist was Krankes. Und so viele Therapeuten gibt es gar nicht in Deutschland, die nötig wären, um die zu heilen.
Wir hatten ja auch diese Demonstrationen pro-palästinensisch an den Universitäten. Also all das gehört in dieses...
Aber überall.
All das gehört in dieses Trauma.
Weißt du, wenn es ein deutsches Phänomen wäre, könnte man das einfach erleben, ja, aber in überall, der Geschichte. Genau. Aber was ist in England, in Frankreich, in Kanada, in Jakarta und wo auch immer? Das ist unglaublich. Die Welt hat eine offene Rechnung mit Juden. Ja.
Gehen wir mal zu etwas anderem. Du hast ja mehrere Themen, um die dein Leben so... kreist, also...
Ja, das wichtigste Thema bin ich.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Also, es geht aber um Pornografie. Die Frage, die jetzt kommt.
Ja, ich war jung.
Okay, das wollen wir jetzt festhalten. Das ging nämlich 69 los, da hattest du Abitur gemacht. Und dann bist du...
Bitte.
No? 66. Siehst du, ich habe das mit den Zahlen. Also 66, aber 69 hast du angefangen mit einem Magazin. Po, ausgeschrieben Pop, Politik, Pornografie.
Das ist schon klar, wie lange das hält.
Aber ich finde, es ist etwas, ein Teil deines Lebens. Und den möchte ich jetzt nicht unterschlagen.
Selbst nach dem Gesetzbuch von Ruanda wäre es verjährt.
Ich würde nur gerne wissen... Zum einen, du hast ja damals auch für Pardon, Konkret und St. Pauli Nachrichten geschrieben. Die Zeitschrift selbst war ja recht kurzlebig. Also die hat ja nicht lange gehalten. Dann hast du, ich finde es ja süß, also ich muss diese ganzen Titel erwähnen, weil die sind richtig nett. Das nächste Ding hieß dann Bu, Aya Popeya. Also wenn ich habe nach Aya Popeya gesucht und dann kriegte ich Rascheln im Stroh. Aber die hieß so Bu, Aya Popeya. Und da war dein Kollege Fred Fiebern. Und der nannte das Organ des Zentralkomitees schöpferischer Anarchismus. Also im Grunde genommen sagt das schon alles. Aber ich will jetzt wissen, was ist diese Kombination aus Pornografie, Anarchie und ja.
Ich fürchte, das war unser Lebensgefühl damals. Aber ich kann mich daran kaum erinnern. Mit Fred bin ich noch mal befreundet. Er lebt inzwischen in den USA, ist mit einer sehr bekannten Schriftstellerin verheiratet, Rita Duff, und führt ein ruhiges, behagliches Kleinbürgerleben, genauso wie ich. Also all diese Aktivitäten haben uns nicht geschadet. Aber das war einfach so. Und Fred und ich weiß nicht wieso, ich beinahe noch mehr, wir hatten irgendwie immer eine Leidenschaft fürs Drucken. Wir mussten irgendwie immer was drucken. Und damals war das zwar mühsamer, weil es gab keine Maschinen oder keine Computer, mit denen man einen Satz machen konnte. Man musste auch alles richtig umbrechen. Aber es hat einen riesen Spaß gemacht. Das hat damals schon Leute aufgeregt. Ich weiß, wir sind mal zusammen in die Buchmesse gelaufen und haben Steckbriefe für Klaus Harprecht ausgehängt. Und ich weiß nicht mal mehr, was Klaus Harprecht angestellt hat. Das war an sich ein kluger, gebildeter Mensch. Aber irgendwas, Fred und ich, hatten an ihm auszusetzen. Wir liefen dann durch die Buchmesse und klebten Plakate aus, gesucht wegen. Das war es, ich weiß es nicht mehr. Und das war sehr schön. Frau Harprecht ist uns nachgelaufen und hat die Plakate wieder abgerissen. Also es hat alles einfach Spaß gemacht. Was wir damals machten oder wollten, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, es waren verglichen mit heute absolut idyllische Zeiten.
Ja, absolut. Das war die Hippie-Zeit im Grunde genommen.
Es gab noch keine Wokeness, keine Correctness, es gab kein Gendern. Apropos Gendern. Noris Omirpur, der heißt nicht Noris. Nomir,
Namir. Omnipur.
Genau, das ist der Chef der Grünen.
Ja.
Der hat gestern oder vorgestern der Welt ein Interview gegeben und sagte, die AfD ist die Feindin der Demokratie. Großartig, nicht? So weit geht Gendern heute. Und die haben das Gemüt und die Zeit und die Ruhe, sich mit sowas zu beschäftigen. AfD ist die Feindin. Die gendern inzwischen Feinde und Feindinnen.
Ich habe ja mal eine Einladung gehabt und wurde als Gästin begrüßt.
Gästin ist inzwischen alter Hut.
Ach komm. Ja. Ich war sehr verstört. Ich habe gegoogelt und es steht tatsächlich im Duden.
Ja.
Gästin.
Ja. Also, was ich noch nie erlebt habe, war etwas, was in meine Kategorie passt. Ich habe noch nie erlebt, Hochstapler und Hochstaplerinnen. Mhm. Das ist bis jetzt ausgeblieben.
Aber ich will noch auf ein anderes Thema. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Wer hat Angst vor Pornografie? Mhm. Und das hast du im Melzer Verlag damals, 1970, verlegt. Wie war dein Verhältnis zu Abi Melzer?
Ich möchte über Abi Melzer nicht reden.
Schade.
Nein. Das ist eine arme Sau, der hockt da irgendwo bei Frankfurt und macht anti-israelische Propaganda. Das ist ein armer Mensch, ich rede nicht drüber.
Aber waren
wir befreundet.
Damals hattest du das Buch geschrieben und dann hast du auch mit verschiedenen, mit seiner Website später noch.
Die Website gab es, wir wussten damals nicht, was
Semit
eine Website ist.
Und du hast geschrieben im Semit, also in der Zeitschrift.
Semit war damals eine Zeitschrift.
Noch genau, keine eine Website. Zeitschrift.
Und Semit war damals völlig pro-israelisch und Abi Melzer war auch pro-israelisch. Und damit möchte ich die Unterhaltung
mit Abi Melzer beenden. Das, was ich nur noch erwähnen wollte zu dem Titel, fand ich...
Können wir nicht lieber über Harald Juncker reden?
Nein, aber wir reden gleich über was anderes. Also auch nicht so schön, aber wir reden über was anderes. Aber ich wollte nur sagen, der Semit, den hat er sich ausgedacht, weil er in dem Spiegel die Times rückwärts gelesen hat.
Das fand ich eine witzige Idee.
Ist eine Anekdote, ja, ganz genau. Ja. Komme jetzt zu dem Bruch. Das andere war ja alles ziemlich links, was du gemacht hast und so überzeugt. Mit Anarchie und allem drum und dran. Aber dann erfolgte 76 diese Entebbe.
Die Entebbe-Entführung
in Uganda, nach Uganda. Also die Air France-Maschine wurde dorthin entführt.
Auf dem Flug von Entebbe nach Paris.
So was,
genau. Machte sie eine erzwungene Zwischenlandung in Entebbe.
Und der gute Diktator Idi Amin war völlig einverstanden damit.
Der war aus dem Häuschen vor Begeisterung.
Ja, ganz genau.
Und die Entführer waren zwei deutsche Terroristen.
Ganz genau. Und die haben dann
der eine ist auch noch böse. Genau. Wie die Frau hieß, weiß ich nicht mehr.
Ja.
Wilfried Böse.
Ich muss dir sagen, ich gebe solchen Leuten nicht die Covid und behalte ihren Namen. Also die haben auf jeden Fall am Flughafen die Juden aus diesen Passagieren herausselektiert. Ja. Und das führte auch dazu, nicht nur das, aber es gab dann eine Befreiungsaktion von Israel, Operation Entebbe. Und dich hat jetzt dieses ganze Thema deshalb aufgeregt, weil danach nicht etwa die Terroristen und ihre schreckliche Tat im Mittelpunkt standen, sondern diese furchtbare, übergriffige Art, Israel, diese Passagiere zu befreien.
Es hieß damals in linken Zeitungen, die ich alle gelesen habe, ja, eine flagrante Verletzung der Souveränität Ugandas.
Genau.
Und durch die Befreiungsaktion.
Kurt Waldheim.
Ich meine so unter uns, die Souveränität Ugandas ist ein Gut, das uns wahnsinnig am Herzen liegt. Ja. Kaum etwas liegt uns mehr am Herzen.
Aber damals war eben Kurt Waldheim Generalsekretär der UNO. Und ich weiß nicht, ob schon damals oder erst später seine Nazi-Vergangenheit, also das war sozusagen eine Beziehung wieder mal von rechts und links zusammen. Der wollte die Israelis ja auch vor die Vereinten Nationen zur Rechenschaft ziehen. Ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen ist, aber das, was dich eben von den Linken abgebracht hat, war eben diese Verdrehung der Tatsachen. Und das ganz Brutale ist eigentlich, dass es sehr stark heute mit diesem Prozess, der gerade vor dem Gerichtshof in Den Haag läuft, schon wieder sich wiederholt.
Ich habe mich damals wahnsinnig aufgeregt, das war der Beginn oder die Vollendung schon meines mentalen Abschieds von der Linken. Ich bin ja immer noch links, aber die Linken sind es nicht mehr, wirklich. Mir wird immer vorgeworfen, es sei rechts. Ich meine, das ist eine Frage. Wenn man ständig in den Westen fährt, kommt man im Osten an. Das hat, glaube ich, schon Magellan und Kolumbus haben schon die Erfahrung gemacht. Aber diese Entebbe-Geschichte war für mich wirklich das, was unser charismatischer Kanzler als Zeitenwende oder Zivilisationsbruch bezeichnet wird. Und die setzt sich bis heute fort. Und wir haben das Gleiche erlebt mit 9/11. Wo es dann hieß, warum die Amis selbst verschuldet haben, nicht? Außerdem war es eine CIA-gesteuerte Aktion und 4000 Juden nicht zur Arbeit gekommen, World Trade Center, weil sie vom Mossad gewarnt wurden. Dieser ganze Scheiß wurde von Leuten geglaubt und nicht von wenigen. Also wir hatten Entebbe, dann hatten wir 9/11, dann hatten wir den Irakkrieg, wohin in Berlin lauter weiße Bettlaken aus den Fenstern hingen. Übrigens auch ein weiteres Zeichen dafür, dass viele Leute, viele Deutsche damals und heute noch mit der Bestrafung rechnen, die 45 nicht eingetreten ist. Wir haben wirklich gedacht, ein paar amerikanische Flugzeuge weichen von der Flugroute nach Bagdad ab und laden ihre Bomben in Berlin ab. Weil, ich meine, wenn du oft genug ARD und ZDF siehst, ist zwischen Bagdad und Berlin wirklich kein großer Unterschied. Da kann man sich schon mal vertun. Das ist wie Gelsenkirchen und Oberammergau, liegt auch in der
Aber
Nähe.
Damals, als der Irakkrieg und die Leute hier auf dem Kudamm liefen und gegen Israel demonstrierten, da habe ich gedacht, die Welt ist völlig verrückt geworden und bin in die deutsch-israelische Gesellschaft eingetreten. Ich weiß nicht, auf dich warten wir da noch. Du hättest jetzt aber Grund.
In der Versuchung stand ich nie.
Es ist jetzt gerade diese...
Aber ich würde entschuldigen, zu Ende mal noch was sagen.
Ja.
Und das wiederholt sich.
Genau.
Und deswegen bin ich nur mäßig überrascht, dass es sich wiederholt. Weil dieser Linke, dieser internationalistische Linke, die vor einiger Zeit den globalen Süden entdeckt hat, der zum großen Teil aus Diktaturen besteht, aus vollkommen korrupten Regimes und von ehemaligen Sklavenhändlernationen, die Linke hat jetzt ihr Herz für den globalen Süden erklärt. Ja, und seitdem bin ich ein begeisterter Anhänger des globalen Nordens. Ich zahle es den Heim.
Ja, aber absolut.
So, und wir haben ständig die Wiederholung. Und es gibt nur zwei Ethnien, Nationen, Gemeinschaften, Gruppen im Zielpunkt, im Fadenkreuz dieser völlig pervertierten Geschichtsschreibung stehen. Das sind einmal die USA und Israel. Und nicht zufällig gilt Israel als der Brückenkopf des Imperialismus. Allein die Idee zu sagen, Israel sei eine Kolonie. Ich meine, jeder Idiot, der in Bremen Abitur gemacht hat, müsste es eigentlich wissen, dass zu einer kolonialistischen Einheit eine Kolonie gehört. Frankreich hatte Kolonien, Franzosen konnten nach Frankreich zurück, England, Belgien, Holland, Deutschland auch, aber nur zu kurz, um da allzu viel Schaden anrichten zu können. Israel kann schon deswegen keine Kolonie sein, rein formal, weil es keine koloniale Heimat gibt, die hinter dem Land steckt. Wohin sollen die Israelis zurück? Nach Polen, in die Ukraine, nach Tunesien, Ja, aber das ist wirklich verkürztes Denken. Aber es greift um sich. Ich bin da ganz überrascht. Und deswegen nochmal, es passiert alle Jahre wieder. Entebbe, 9-11 und jetzt Massaker in den Kibbuzim an der Grenze. Es hat alles dieselbe Struktur. Am Ende, oder nicht ganz am Ende, aber bald, nachdem bekannt wurde, es ist, bald danach ist der Jud doch an allem schuld.
Ja, jetzt, wie gesagt, bei dem Gerichtsverfahren, diesem albernen, dass man, also wo man nicht weiß, wieso das überhaupt vor Gericht kommt.
Und der Gipfelpunkt war wirklich, wir haben darüber gesprochen, war wirklich zu sagen, diese armen Palästinenser, die Leute massakriert, Frauen vergewaltigt, Kinder umgebracht haben, diese armen Palästinenser waren die Opfer jüdischer Massaker gewesen.
Ja. Ja, wann eigentlich? Aber du hast nach
selbst
deinem...
Selbst wenn es stimmen würde, wäre es keine moralische Rechtfertigung für das, was sie
angestellt haben. Absolut nicht. Das ist ja die Perversion.
Ja. Es ist ja auch aus guten Gründen so, dass der Rechtsstaat bestimmte Regeln setzt. Und die Regeln lauten unter anderem, ein Dieb darf nicht beklaut werden, ein Mörder darf nicht ermordet werden und ein Prostituierter darf nicht vergewaltigt werden.
Genau.
Aber da konnte man es sozusagen den Israelis heimzahlen, was angeblich den Palästinensern angetan wurde. Und hier stellt sich keiner und protestiert dagegen. Das ist das Irreste. All die großen Moralisten. Ich habe zum Beispiel wieder gerne Frau Kiesmann dazu vernommen. Oder Herrn Bischof Bedford Stroh. Zwei große, nachdenkliche Intellektuelle. Haben die was gesagt? Schon möglich. Vielleicht zu Hause am Abendbrottisch, bevor sie das Vaterunser vor sich hingemummelt haben. Sonst nicht.
Genau, das habe ich übrigens auch schon bemängelt. Ich habe jetzt noch eine Frage zu deinem Fortgang in der Linken. Du hast dann mit anderen gemeinsam, nicht direkt gegründet, aber entwickelt, die Antideutschen. Was genau ist das?
Nein, weder gegründet, noch entwickelt, noch sonst was, weil ich kein Antideutscher bin.
Was genau ist das?
Ich weiß es nicht, was es ist. Es ist in eine politische Richtung, die offenbar pro-israelisch ist und sich dadurch von den Deutschen abhebt, aber auch mit einer Verbissenheit, mit einer Radikalität, die mir fremd ist. Ich habe da nie mitgemacht und schon gar nicht mitgegründet. Wer hat dir das gesagt?
Das steht irgendwo, ich kann dir das aussuchen.
Es steht so viel Unsinn.
Ja, genau. Aber deswegen frage ich dich, damit du das richtig stellen kannst.
Ja, wenn ich nicht richtig stelle, bricht die Welt auch nicht ab und geht nicht unter. Nein.
Jetzt wirklich. Haben wir das aber geklärt. Und
ich habe Schlimmeres gemacht, ja.
Hast du?
Ja, natürlich. Ich habe zum Beispiel Kurt Waldheim mal besucht und sich mit ihm unterhalten.
Okay.
Das könnte man nicht zukommen.
Nee, ich komme noch zu den schlimmen Sachen. Aber jetzt komme ich erstmal dazu, dass du 81 nach Israel ausgewandert bist. Und zwar
bin ich ausgewandert. Ich bin hingefahren.
Du hast deinen Wohnsitz verlegt.
Ja.
Und du hast dort für die Jerusalem Post gearbeitet. Und dann 1993 bist du zurückgekommen.
Nein.
Weggegangen bist du?
90.
Okay.
Aber dann habe ich noch 10 Jahre commuted.
Okay. Weggegangen bist du, weil du dich nicht mehr mit linken Antisemiten à la Alice Schwarzer von der Emma und ihrer Kollegin Susanne von Paczenski auseinandersetzen wolltest. Aber warum bist du wieder zurückgekommen?
Dafür gab es 3 Gründe, über die ich nichts erzähle. Das ist Privatleben.
Okay, privat ist okay. Ja. Also das heißt.
Und dazu gibt es übrigens einen sehr guten Aufsatz, weil das Zitat war ein bisschen kurz. Es war ja nicht nur Alice Schwarzer und Susanne von Paczenski, es gab auch noch viele andere Leute. Dazu gibt es einen sehr guten Text, der inzwischen auch online steht und der heißt Ihr seid die Kinder eurer Eltern.
Okay.
Sehr guter Text von mir. Ich lese ihn immer wieder gern.
Okay. Und weißt du, diese übergroße Bescheidenheit, die finde ich auch sehr, sehr.
Ja, mein zweiter Vorname ist Modest.
Ja, ich habe übrigens gefunden, wie dein richtiger.
Nein, Modest ist mein richtiger Name.
Ja.
Aber schau mal. Wenn ein hässlicher Mann, der sich eine hässliche Perücke anzieht und dann noch als hässliche Frau auftritt, der in Wirklichkeit Markus heißt, aber sich den Namen Tessa zulegt und in Frauenkleidern im Bundestag rumläuft, unter anderem mit einem transparenten BH. Wenn das möglich ist, dann kann ich mich doch Modest nennen, oder?
Absolut. Aber ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Habe gefunden, das heißt Massin. Ist das richtig ausgesprochen?
Nein, das heißt Marcin.
Marcin.
Vicinzano.
Vicinzano.
Vicinzano war auch ein schöner Vorname, finde ich.
Aber den hast du dir selbst gegeben oder den gab es schon?
Nein, der fiel mir eines Tages ein.
Marcin.
Marcin.
Marcin. Ist italienisch?
Nein, polnisch.
Polnisch. Aber den schreibt man ja immer mit M-Punkt in deinem Namen. Henrik
ja,
M-Punkt. Aber ich denke, du hast dir den extra genommen, Marcin.
Ja, das darf man doch heute.
Ja, ich weiß. Aber du hättest dann sagen müssen, du heißt jetzt Theresa oder irgendwie sowas
nein,
Weibliches.
Gott behüte, ich habe geschwankt zwischen zwischen Rasputin.
Okay, also der Name ist gar nicht echt, sondern der ist sozusagen ein Pseudonym.
Annehme, wenn ich ihn annehme, ja, ist er echt.
Ja, okay.
So wie das Sakko, das ich trage, ein echtes Sakko ist und keine Jalabia, wenn ich es trage.
Okay. Alles klar, also das haben wir auch geklärt, aber du hast 92 mit Eike Geisel über den jüdischen Kulturbund. Also du bist sozusagen aus Israel zurückgekommen und hast dich dann wiederum mit deutscher Geschichte befasst.
Das habe ich immer gemacht.
Genau. Und hast dabei Kulturpolitik der NS-Zeit aufs Korn genommen. Also,
ich habe nichts aufs Korn genommen. Dazu war es zu spät.
Okay. Also du hast es jedenfalls thematisiert und war das einer der Gründe,
warum du... Eike Geisel und ich haben es ausgegraben. Es war vollkommen vergessen.
Okay.
Wir haben einen alten Herrn namens Herbert Friedenwald in Jerusalem getroffen. Und der erzählte, er sei Dramaturg in Berlin gewesen bei einer Organisation namens Jüdischer Kulturbund. Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein oder Ende der 80er. Und wir wussten, Eike Geisel, der hochgebildet war und hochbelesen und ein sehr feiner Mensch. Und wir wussten gar nicht, was das war. Dann haben wir angefangen zu recherchieren, kurz gesagt, damit kein Missverständnis auftaucht. 1933, nachdem die Juden aus allen deutschen Kultureinrichtungen entfernt wurden, im Zuge der Einsetzung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das ist eine wunderbare Euphemie, nicht wahr? Hört sich wie das gute Kita-Gesetz an, war aber nicht so gemeint. Da wurden alle Juden gefeuert und die Juden, die als intelligent gelten, was sie ja sind, statt die Koffer zu packen, haben sie eine eigene Kulturorganisation gegründet. Und die machten Theater und sie führten Opern auf, unter anderem auch Gräfin Maritza. Wirklich. Und natürlich Nathan den Weisen. Juden mussten im Dritten Reich Nathan den Weisen spielen, um den Nazis Kultur beizubringen, deutsche Kultur. Die waren bis 41 tätig. Bis 41. Bis die Deportation begann. Und wir haben die Geschichte ausgegraben, wir haben Zeugenbesuch, Witwen beraubt von den Nachlässen ihrer Männer. Und das ganze Material liegt heute in der Berliner Akademie der Künste. Das war wahrscheinlich das Wichtigste, was wir je gemacht haben. Wir haben das Ganze von dem Mülleimer gerettet.
Es gibt ja noch so parallel diese Geschichte von Kurt Gerron, der den Film gemacht hat.
Theresienstadt.
Oh, also das ist eine so grauslige Geschichte. Der war ja auch ein recht, was heißt auch, der war wirklich korpulent. Ja. Und du siehst ihn am Ende in Theresienstadt, wie er ganz dünn ist.
Ja, ja, Kurt also, Gerron, ja.
Und den haben sie trotzdem ins Gas geschickt.
Ja, warum sollten sie das sein lassen? Nur weil er abgemagert ist?
Nein, weil er den Film gemacht hat. Das war ja seine Intention, ihn zu machen.
Naja, es gab viele Leute, die nicht mitgemacht haben, aber die bestimmte Leistungen erbracht hatten, vollkommen verständlich, weil sie glaubten, sie würden verschont werden.
Ja.
Kennst du die Definition des Appeasers nach Winston Churchill?
No.
Ein Appeaser ist jemand, der ein Krokodil füttert in der Hoffnung, es werde ihn als Letzten fressen. Ja, gab es auch. Kann man den Leuten aber nicht zum Vorwurf machen. Ich finde das auch erstaunlich, dass inzwischen eine relativ umfangreiche Literatur in Deutschland gibt über jüdische Kollaborateure, also Kapus, diese eine Frau, die Juden denunziert hat.
Wie hieß die?
Stella.
Ja.
Also das Interesse der Deutschen an Juden, die anderen Juden Übles angetan haben, nimmt zu, um vermutlich von der eigenen Schuld ein bisschen erlöst zu werden.
Absolut. Was denn? Ja, und 86 hast du ein Buch geschrieben, Der ewige Antisemit. Und ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist in den Rezensionen, aber angeblich bist du der Erste gewesen, der Antizionismus als Antisemitismus entlarvt hat. Aber du hast auf jeden Fall ein paar...
Nein, der Erste war ich nicht. Es war nur so, ich habe das Buch in aller Naivität geschrieben und ich war wirklich überzeugt, ich wäre der Erste.
Okay.
Später habe ich Jean-Améry gelesen, Sartre gelesen, ein paar andere Autoren. Und wenn ich Améry und Sartre früher gelesen hätte, ich mein Buch nicht geschrieben. Weil bei denen war schon alles gesagt. Es hat dann noch nicht diese Verbreitung angenommen.
Haben die auch über jüdische Antisemiten gesprochen?
Ja.
Tatsächlich?
Ja, einer meiner Lieblingsautoren, Theodor Lessing, mit seinem wunderbaren Buch Der jüdische Selbsthass. Jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass der jüdische Selbsthass von Theodor Lessing, dass er schon Anfang der 30er Jahre erschienen ist.
Ja.
Und da lauter, bis hin zu Walter Rathenau und anderen prominenten Juden, hat der jüdische Antisemiten aufgeführt. Ja, und die gibt es bis heute.
Aber
es gibt üble jüdische Antisemiten. Und dann gibt es eine Steigerung, weißt du, linke jüdische Antisemiten, dann gibt es linke, feministische, lesbische Antisemitinnen und das steigert sich dann weiter. Also in dieser anti-israelischen Propaganda spielen Juden eine, Juden, nicht Juden, einige linksorientierte Juden eine schlimme Rolle. Und dann gibt es noch andere Juden, die vor Unschuld platzen. Igor Levit zum Beispiel. Hm. Igor Levit, der wahrscheinlich ein guter Pianist ist, aber sonst ist er unsäglich. Igor Levit hat nach den Anschlägen plötzlich bemerkt, dass er hier alleine ist. Hm. Dass seine Freunde nicht so viel taugen, wie er angenommen hat. Es gibt ein wunderbares Foto von Igor Levit, wo er sich an die Brust von Claudia Roth anlegt.
Ah ja.
Ja. Der war ziemlich lange ihr jüdisches Kuscheltierchen, weißt du? Mhm. Der kleine Knutschesel. Mhm. Und dann hat er plötzlich gemerkt, dass die Solidarität doch nicht so weit reicht. Und daraufhin ist Igor Levit nach Israel gefahren, um dort Konzerte zu geben in Altersheimen. Und ich meine, in der Not, in der die Israelis kurz nach den Anschlägen waren, war vermutlich das Wichtigste, worauf sie gewartet haben, ein Besuch von Igor Levit.
Er hat jetzt sich ein bisschen herausgearbeitet, indem er diese Konzerte organisiert hat für Israel im Augenblick und ja, ein bisschen Öffentlichkeit damit erzeugt hat. Das kann man ihm ja wirklich nicht übel nehmen.
Erstens, alles, was Igor Levit macht, dreht sich um Igor Levit. So. Also ich erwarte nicht zu viel Idealismus, was alles, was ich mache, dreht sich auch um mich. Das habe ich mit Igor Levit gemeinsam. Okay. Aber es ist eine vollkommen alberne Aktion. Der Mann ist ein Klavierspieler, ein guter Klavierspieler. Das ist sein Job. Wir werden nicht einen Busfahrer feiern, weil er von Köpenick nach Schmargendorf gefahren ist.
Da irrst du dich. Es gibt so viele Leute, die bekommen Auszeichnungen alleine nur, weil sie ihren Job machen. Das verstehe ich auch nicht.
Bei unserem, der Herr sei mit ihm, bei unserem Bundespräsidenten.
Ja. Und so weiter.
Felicia Lange hat von ihm auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Genau. Eine alte antisemitische Schlampe.
Ja, da bin ich sowas von bei dir, aber jetzt kommen wir noch mal hin. Ich wollte noch mal zurück zum ewigen Antisemiten, weil der 2005 noch mal eine Rolle gespielt hat mit diesem Theaterstück Stadt, Müll und Tod von Fassbinder. Ja. Was, warum haben die dich damals, war eine, also das heißt, der Intendant des Frankfurter Schauspiels, Günter Rühle, hat gegen dich eine einstweilige Verfügung erwirkt. Was hatte das jetzt miteinander zu tun?
Willst du wirklich, dass ich mein ganzes Leben hier ausbreite?
Ja.
Gut. Ich habe am Anfang des Buches, Günter Rühle hieß er, glaube ich, der Intendant des Frankfurter Schauspiels. Ja. Er lebt, glaube ich, nicht mehr, oder doch?
Na, ich wollte eigentlich nur die kurze Geschichte.
Okay. Die Geschichte ist ganz kurz. Ich habe ihn zitiert mit einem Satz, den er gegenüber der New York Times und der Taz gesagt hat. Zumindest haben ihn beide übereinstimmend so zitiert, nämlich: Die Schonzeit für Juden ist vorbei. Ich meine, das ist eine eindeutige Aussage, nicht wahr? Die Schonzeit für Juden ist vorbei. Ich habe das zitiert, da ist er vor Gericht gegangen, hat eine EV erreicht, dann hat mich, nicht zu glauben, Otto Schily verteidigt, hat es irgendwie geschafft, dass das Urteil relativiert wird. Und dann hat Günter Rühle gesagt, ja, er meinte eigentlich, der Schonraum für Juden ist vorbei. Eine sind völlig verschiedene Bezüge, Schonzeit und Schonraum. Die Schonzeit, die vorbei ist, der Beginn der Jagdsaison. Anders kann man das gar nicht definieren. So, und das gab eine ziemliche Aufregung. Nachträglich betrachtet finde ich das ganz lustig.
Naja.
Und dann gab es sehr viel wirklich hysterische Aufregung um das Stück von Fassbinder. Ja. Das Stück ist nicht antisemitisch, es kann antisemitisch gespielt werden. Genauso wie der Kaufmann von Venedig antisemitisch gespielt werden kann. Wie Shylock antisemitisch gespielt werden kann. Und vor allem Fassbinder war kein Antisemit. Und es gab ein, zwei, drei Leute, die ihn verteidigten. Ich gehöre dazu. In diesem Stück Stadt, Müll und der Tod kommt ein genialer Satz, den Fassbinder einem Antisemiten in den Mund legt. Und der Satz ziemlich genau heißt: Wäre er geblieben, wo er hergekommen ist, der Jud, müsste ich heute keine Schuldgefühle haben. Das ist nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß ziemlich genau. Und ein Antisemit denkt so einen Satz nicht. Ein Antisemit reflektiert nicht sein eigenes Antisemitensein. Und das hat Fassbinder das mal genial erfasst. Und die kulturelle Empörung, statt sich auf Herrn Rühle und seinen skandalösen Satz zu beziehen, richtete sich dann gegen Fassbinder. Übrigens hat Fassbinder notariell hinterlassen, dass er der Einzige ist, der das Stück aufführen darf. Hm. Darauf haben sich die Intendanten später nicht gehalten. Ja. Aber er wusste genau, welcher Sprengstoff da drin ist. Und er hat, wenn er etwas entlarvt hat, dann war es das Denken eines Antisemiten.
Das Problem war ja auch nicht unbedingt nur das Stück, sondern es war die Verbindung mit Bubis als Immobilienbesitzer in Frankfurt. Ja, ja. In Frankfurt aufgeführt, das war die Verbindung.
Ja, ist auch richtig so. Wobei es auch viele nicht-jüdische Immobilienhaie Frankfurt gab. Darunter ist auch relativ viele Perser. Und die haben nicht so einen Zorn auf sich gezogen.
Es ist ja auch so, wenn du heute in Berlin Leute auf der Straße fragst, was sie über Juden wissen, dann wissen sie, dass die keine Steuern zahlen und dass die reich sind. Ich habe in der jüdischen Gemeinde gearbeitet. Stimmt das nicht? 85% damals in den Anfang der 2000er Jahre waren Leute aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen Sowjetunion, die alle Sozialhilfeempfänger waren. 85%.
Das ist ja noch schlimmer, Sozialhilfeempfänger. Das heißt ja Schmarotzer und Parasiten.
Ja.
Ja, also, du kannst es in Sorgen
das war die jüdische Gemeinde. Also ich sage nur
Aber wieso überrascht dich das?
Ja.
Das ist, Antisemitismus ist eine Leidenschaft, eine Passionsfrucht, die nicht zu überwinden ist. Im Übrigen sind alle Leute so überrascht wie den Ausbruch des Antisemitismus. Der Antisemitismus ist keine Ausnahmesituation. Das ist der Normalzustand. Die Ausnahmesituation war, dass er eine Weile geschlummert und gedöst hat. Aber er ist keine Ausnahme, weder zeitlich. Also egal, ob es jetzt ein Schutzraum oder eine Schonzeit ist, er ist einfach sozusagen das prägende Element der abendländischen Kultur. Diese Gesellschaft hat es allerdings immerhin geschafft, die deutsche Gesellschaft hat es geschafft, den Antisemitismus nicht mehr salonfähig zu machen. Selbst ein so hochbegabter Antisemit wie Möllermann musste am Ende klein beigeben. Ich meine damit nicht seinen Selbstmord, sondern er hat einfach an öffentlichem Ansehen verboten. Mhm. Es war nicht statthaft, ein Antisemit zu sein. Und das hat sich natürlich wieder von Frau Merkel, sozusagen Jean d'Arc-mäßig verfügten Einwanderung, geändert. Und ich finde, wir sollten jetzt eine kurze Gedenkminute anlegen an Karl Lagerfeld, der den einzig richtigen Satz zur ganzen Affäre gesagt hat: Man kann nicht Millionen von Juden umbringen und danach Millionen von Antisemiten ins Land holen. So einfach ist es. Die meisten komplizierten Geschichten lassen sich auf einen Satz bringen.
Das war ein gutes Zitat.
Kurz vor seinem Tod.
Ja. Aber er war hier in Berlin auch sehr beliebt in jüdischen Kreisen.
Ja, der war auch ein toller Denker, absolut. Ja. Und was wurde ihm übel genommen, dass er irgendeinen jüdischen Auftraggeber hatte? Hat für irgendeine jüdische Firma Moden gezeichnet. Das hat ihn dann natürlich auch in den Kreis der Judenknechte geführt. Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Du hast vorhin das Thema Zentralratspräsident erwähnt. Du wolltest ja selber mal einer sein, 2009. Warum bist du zurückgezogen?
Eine meiner vielen Projekte, die nicht geklappt haben. Ich wollte auch Formel 1 fahren, hat auch nicht geklappt.
Ach so.
Ja. Nein, ich habe nicht zurückgezogen. Das Ganze war ein Gag. Aber die Leute vom Zentralrat, entschuldige, die sind einfach nicht gebildet genug, um meine Pointe richtig wertschätzen zu können. Ich hätte es gar nicht werden können, weil ich nicht Mitglied einer jüdischen Gemeinde bin. Und das ist schon die Präkondition für eine Bewerbung. Aber ich sagte einfach, ich mische den Laden auf. Und das war wunderbar. Ich weiß genau, ich habe dann ein paar Tage bei Leon de Winter in Holland verbracht und war eigentlich nur damit beschäftigt, Telefonanfragen zu beantworten.
Aber du hast jetzt den Herrn Dr. Schuster kritisiert, weil er sich auf die eingelassen hat, auf das, was die CDU in ihrer Klausurtagung beschlossen hat, nämlich Antisemitismus als Volksverhetzung einzuschätzen. Ich habe den Artikel auch gelesen, den du dazu geschrieben hast. Ich halte das genau wie du für ziemlich unwahrscheinlich, dass das eine Möglichkeit ist, das zu bekämpfen.
Es ist so, wenn du die Silvesternacht im Vorrausch verbringst, wenn du dich voll abgefüllt hast, dann wirst du den Tag oder den Abend oder den Morgen damit beenden, dir selbst zu schwören, dass du nie wieder saufen wirst. Und das war so eine spontane Aktion, die, ich glaube, schon gut gemeint war oder aus ehrlichem Herzen kam, aber es ist vollkommen albern. Wie viele Leute kommen heute schon davon, dass Israel Kritik üben, die der übelste Antisemitismus ist, aber es ist einfach definitorisch in der Tat sehr schwierig, die Grenze festzulegen. Es ist völlig okay zu sagen, die israelische Regierung besteht aus lauter Idioten. Ob es wahr ist oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist eine zulässige Meinungsäußerung. Aber dann zu sagen, Bibi Netanyahu hat durch die Verlagerung der Truppen dieses Massaker herbeigeschworen, herbeigeführt oder vielleicht sogar provoziert. Das ist ein altes antisemitisches Muster. Und das ist nicht das einzige Mal, dass Schuster sich gefällig gezeigt hat. Nicht? Er lässt keine Gelegenheit aus, zu sagen, wie gefällig die AfD ist.
Was hättest du gemacht, wenn du Zentralratspräsident wärst?
Ich hätte den Zentralrat sofort aufgelöst.
Okay.
Ja.
Ja, jetzt verstehe ich, dass man dich auch auf keinen Fall gewählt hätte. Aber jetzt ist noch die Frage. Du hast gesagt...
Achterbusch hat gesagt, du hast keine Chance, aber nutze sie.
Ja.
Das ist ein sehr kluges Wort. Ja.
Aber du hast generell ein etwas schwieriges Verhältnis zu jüdischen Institutionen, also zu Juden insgesamt.
Nein.
Okay.
Nein, ich finde jüdische Institutionen genauso albern, überflüssig, opportunistisch angepasst und hinterwäldlerisch wie alles andere.
Also super Verhältnis.
Ein super Verhältnis, ja. Natürlich. Vor allem diskriminiere ich nicht.
Nein.
Ja. Ich habe gegen Rabbi Teichtel genau dieselben Vorbehalte wie gegen Bischof Bedford Stroh.
Ja, okay.
Ich versuche wirklich ungerecht gegen alle zu sein.
Ja, das passt auch jetzt zu meiner nächsten Frage. Also du bist ja vor allen Dingen für deinen Stil bekannt, bewundert, aber auch gefürchtet.
Nein. Wirklich nicht.
Immer direkt.
Ich kriege so viel positiven Zuspruch. Neulich hat mich ein Polizist angehalten. Kam so auf mich zu, breitete die Hand aus und ich musste stoppen. Ich habe gedacht, ich bin in der Einbahnstraße unterwegs, was mir schon mal passiert.
Ja.
Nein, er ging auf mich zu und sagte, ich will mich bei Ihnen nur bedanken, Herr Brau. Ja, das passiert mir öfter.
Okay, aber es gibt Leute, die hast du auch ein bisschen verletzt. Also ich komme gleich zu der Liste, aber erstmal möchte ich erwähnen, weil du so geschätzt wirst, hat man 2007 einen Asteroiden nach dir benannt. Das ist ja großartig.
Und nach Hamed. Nach unseren zwei Asteroiden.
Das ist klasse.
Das ist wahrscheinlich das erste muslimisch-arabische Projekt im Weltraum.
Ja.
Kennst du Schweine im Weltraum?
Schweine?
Das ist ein wunderbarer satirischer Roman.
Nee, kenne ich nicht.
Kicks in Space, glaube ich.
Okay. Aber du hast natürlich auch Kritik bekommen. Also zum Beispiel hat dir 2009 ein Islamwissenschaftler, der Herr Thorsten Gerald Schneiders, Islamfeindlichkeit vorgeworfen, 2009.
Ja.
Und,
komischerweise hat er das lange nicht mehr gesagt, Herr Schneider.
Ja, also jetzt komme ich aber zu was anderem. Du hast dich immer auf solche Leute gestürzt oder du hast dich mit ihnen befasst, die, also
die
zum Beispiel,
verdient,
Hans-Christian Ströbele.
Ja.
Dann die Israel-hassenden Jüdinnen, Evelyn Hecht-Galinski, dann hast du vorhin Felicia Langer noch erwähnt, ja, die kann ich auch ein Lied von singen.
Es gibt noch ein paar andere.
Ja. Dann hast du den Ken Jebsen. Dem hast du tatsächlich insofern die rote Karte gezeigt, als nach deinen Veröffentlichungen über sein Werk der RBB ihm gekündigt hat.
Ja, aber das hätte er früher machen können.
Das hätte er definitiv früher machen müssen. Ihre eigenen Sendungen nicht.
Warum der RBB auf einen Impulsvortrag von mir reagiert. Ja.
Gut,
aber es war nicht ganz so.
Jetzt
die wollten ihn sowieso voll.
Na gut, aber jetzt habe ich zwei Fragen.
Ja.
Warum siehst du Dinge, die andere nicht sehen, in diesen Leuten zum Beispiel und mit anderen, also zum Beispiel Frau Roth? Und wo sind deine roten Linien?
Ich glaube nicht, dass ich Sachen sehe, die andere nicht sehen. Ich glaube einfach, ich habe einen siebten Sinn. Hm. Wirklich. Zum Beispiel Gil Offering. Hm. Ja?
Ja.
David Stern und dann das Hotel, wo ich selber oft wohne, wenn ich in Leipzig bin, Westin. Mhm. Und als die Geschichte losging, wusste ich, das ist ein Schwindler. Ich wusste es. Mhm. Ich wusste es. Herr Felix Klein stürmte sofort nach vorne und schrieb oder redete von einer ungeheuren antisemitischen Attacke. Volker Beck war auf den Barrikaden. Es gab Demos vor dem Hotel. Ich wusste, es kann nicht stimmen. Ich habe das gerochen. Also das ist jetzt wirklich ein siebter Sinn. Ich bin dann richtig stolz darauf und geniere mich nicht, mich selbst zu loben. Und die Grenzen sind ganz klar. Ich habe noch nie mich über Kranke lustig gemacht, über Behinderte, über Leute, die rhetorisch oder sonst nicht mithalten können. Es sei denn, es handelt sich um grüne Politiker. Nicht? Da werden keine Gefangenen gemacht. Ja, also natürlich habe ich rote Linien, wie jeder Mensch, aber ich kann sie nicht als Katalog aufhören. Ich würde mich nicht über jemanden lustig machen, der von Hartz IV lebt und mit 400 Euro im Monat auskommen muss. Nicht mal dann, wenn er ein Antisemit wäre.
Nee?
Nein.
Na gut.
Nein, weil es irrelevant ist.
Irrelevant, gut.
Also relevant ist, wie Frau Roth sich verhalten hat während der Abstimmung über die BDS-Resolution des Bundestages. Absolut. Sie hat, glaube ich, den Saal verlassen, damit sie nicht abstimmen muss oder sowas. Übrigens bei der Völkermordresolution zur Armenienfrage hat Frau Merkel den Saal verlassen, um bei der Abstimmung nicht dabei zu sein. Das nehme ich übel. Und da überschreite ich jede rote Linie.
Okay. Also es geht um Haltung.
Ich weiß, ich mag das Wort nicht, Haltung.
Nein?
Ja, man kann auch im Liegen Haltung zeigen.
Nein, nein. Also es geht schon darum, Dinge im richtigen Rahmen zu
berichten. Es gab mal eine Spiegelparole, die fand ich sehr gut. Sagen, was ist. Das ist schon alles.
Okay. Aber das du siehst, dass es Menschen gibt, die das völlig anders sehen.
Als natürlich, das gehört zu Pluralismus. Das ist auch okay so. Ich würde es auch keinem verbieten.
Ja.
Man kann natürlich einen Kuhfladen als eine Pizza Margherita bezeichnen, wenn man will. Es geht vieles.
Ja. Also gut, ich glaube, jetzt komme ich mal zu einem Thema, was ein
man
bisschen...
Man kann Robert Habeck für einen begabten Ökonom halten. Nicht? Das geht auch, wenn man will.
Das ist er vielleicht nicht unbedingt, aber er hat ein sehr schönes Statement zu Israel und zu Juden abgegeben. Hat er.
Ja, und zwei Wochen später war es bereits irgendwo in der tiefen Ablage versunken. Und auch aus seinem Ministerium kommt Geld für Projekte.
Naja, ich habe manchmal das Gefühl, dass der bürokratischen Einheit in den Ministerien völlig egal ist, unter welcher Minister unter ihnen dient.
Ganz genau. Ich glaube, dass Habeck eigentlich ein sympathischer und ein aufrichtiger Mensch ist. Und wenn er mit seiner Aufgabe nicht überfordert wäre, würde ich ihn geradezu mögen.
Ja,
aber ich kann, verstehst du?
Ich bin ja nicht sicher, ob da nicht wirklich Dinge noch... Ich glaube, dass er auf dem falschen Posten sitzt, wie du das sagst.
Könntest du mir einen Minister nennen, der auf dem richtigen Posten sitzt?
Ich möchte jetzt...
Pistorius.
Gehen mir die Namen aus.
Pistorius.
Ja? Den findest du gut?
Ja.
Okay.
Ja. Aber sonst, das ist doch ein Verein der Bruchpiloten, der da regiert.
Absolut. Gut, aber das ist... Ich bin ja Moderatorin, ich bin ja nicht...
Sage nur
ich
Frau
gebe
Gleiwitz.
Keine Antworten. Okay. Was?
Frau Gleiwitz. Nee, Geiwitz.
Geiwitz, ja.
Gleiwitz?
Geiwitz?
Geiwitz. Der hat doch bekündet, der hat doch erklärt, dass es nicht klappen wird, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und in diesem Text, er wurde kontextualisiert, in diesem Text sagte sie auch, wir werden das Ziel nicht erreichen, aber wir halten daran fest.
Ja.
Genial, nicht wahr?
Genial.
Wie war das in der DDR? Überholen oder einzuholen? So ähnlich. Ja.
So ähnlich. Ja. Aber jetzt wollte ich dich fragen, was ein bisschen persönlich ist.
Ja.
Da haben wir ja schon Übung. Es gibt Menschen, die schreiben, wenn sie glücklich sind. Dann gibt es Menschen, die schreiben, wenn sie traurig sind. Gehe ich recht in der Annahme, dass es bei dir so ist, dass du am besten schreibst, wenn du Zorn hast, wenn du zornig bist?
Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Ich schreibe immer, ich schreibe jeden Tag. Wenn ich nicht schreibe, kriege ich Entzugserscheinungen. Ich habe im Laufe der Zeit eins gelernt, was mich streckenweise wirklich gerettet hat. Ich kann inzwischen umstellen. Ich kann aus der Depression in die Aggression umschalten. Und das hilft.
Ich denke auch. Also das Zorn ist bestimmt eine wichtige Triebfeder. Aber hast du schon mal über jemand eine Eloge oder über etwas eine Eloge geschrieben?
Ja, einmal.
Einmal?
Ja.
Das wollen wir jetzt wissen.
Nein, öfter. Aber eine richtig dicke, fette, lange Eloge habe ich geschrieben, als Leon de Winter den Literaturpreis der Welt bekam.
Okay.
Steht online, kannst du nachlesen.
Ganz wichtig, aber schön. Also das heißt, in der Regel ist es eher so, dass du dich mit den Leuten beschäftigst, die dir unsympathisch sind?
Meistens mit Leuten, die notorisch dumm sind.
Okay. Na gut, also du bist ja seit 2011 für die Welt tätig. Und Matthias Döpfner, der Herausgeber der Welt und Konzernchef, ist das, ich denke, er ist einer der wichtigsten oder sogar der wichtigste Medienmacher in Deutschland. Der hat dich seinen Freund genannt. Ist das jetzt eher eine Bürde oder ist das eine Art Schutzbrief?
Weder noch, das ist einfach ein gutes Kompliment. Erstens zeigt er, dass Matthias Döpfner Menschenkenntnis hat.
Gut.
Das spricht für ihn.
Ja.
Er ist ein feiner, kluger Mensch, was nicht immer bedeutet, dass er sich richtig entscheidet. Er hat Vertrauen zu Menschen.
Okay.
Und das hat neulich keine guten Folgen gehabt.
Inwiefern?
Na, bei diesem Burschen, der seine Memoiren geschrieben hat.
Ah.
Diese komische Alexander von, weißt du, bei Leuten, die ich nicht mag, neige ich dazu, die Namen zu vergessen. Also, nein, Döpfner ist ein großartiger Mann, wirklich. Von seinen geschäftlichen Aktivitäten verstehe ich nichts. Aber ich kenne niemanden sonst, der so eine Haltung hat. Über ein paar Sachen kann man mit ihm nicht diskutieren, Gott sei Dank. Nicht über die Ukraine, nicht über Israel und nicht über die humanitären Projekte der Hamas. Da gibt es keine Diskussion mit.
Okay, also doch Haltung.
Ja, wenn du es definierst, ja. Aber Haltung ist etwas, was man sich sozusagen aneignet. Und bei ihm ist das Teil des Charakters. Das gehört, er kann gar nicht anders. Er kann gar nicht anders. So, und dann führt natürlich ein Riesenladen, der immer größer wird. Das ist eine riesige Aufgabe. Das ist so, als wenn ich sagen will, mich bewerben würde für die Leitung beim Kaufhaus des Westens. Es würde nicht lange gut gehen. Nee. Ich glaube, ich würde die Spielzeugabteilung gewaltig aufrüsten.
Ich fände es langweilig. Aber gut, pass auf, wir kommen noch mal zu der Frage Islamismus und Terror. Gefahr. Du hast da schon lange drüber geschrieben. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben. 2006, Hurra, wir kapitulieren.
Und damit bin ich gebasht, verrissen und runtergezogen worden,
genau.
Dass es nur gedampft hat.
Und dann ging es dir 2015, 16 um so Außenpolitiker wie Sigmar Gabriel, der mit einer großen Delegation nach Iran reist, oder Frau Roth, die sich mit Kopftuch verhüllt. Der war im Iran, oh ja, Sigmar Gabriel, oh ja. Er war der Erste. Der war der Erste, der dort war.
Ja, also seine erste wahnsinnige Szene, wo Sigmar Gabriel durch einen großen Raum schreitet. Mhm. Kannst du dich erinnern? Der Raum hat mindestens 20 Meter. Und am Kopfende des Raumes steht irgendein Politiker.
Ja, aber die haben ihn nicht vorgelassen. Die haben ihn nachher am Ende, er ist da.
Ja, aber durfte einmal in die königlichen, und nein, im Iran ist er nicht königlich.
Naja.
In die gesegneten Gemäuer durfte er. Und der Mann, ich weiß nicht, wie man das nennt, der Mullah oder der Ayatollah, wer auch immer, blieb eisern stehen. Ja, genau. Jeder höfliche Politiker kommt seinem Gast entgegen, nicht? Wenn Frau Merkel Macron empfängt, geht es ihm auch ein paar Stufen entgegen, umgekehrt genauso. Nein, dieser Mullah oder Ayatollah blieb stehen und Sigmar Gabriel fuhr sein Teleskopärmchen aus und drückte ihm das Mörderhändchen.
Mhm. Ohne sich zu ekeln. Also das war eine Szene, ganz genau. Also da hast du auch drüber geschrieben.
Ja, sicher.
Und über Claudia Roth mit ihrem Schal, den sie dann dem Iran entsprechend über ihr Haupt schwang. Und da war schon klar, dass diese Leute, also der Iran, Förderer von Terroristen.
Natürlich.
Ist.
Natürlich, ja? Also, als das Abkommen zur Minderung der Atomproduktion abgeschlossen wurde. Ich kann mir das strahlende Gesicht unseres Bundespräsidenten erinnern. Ja, übrigens genauso strahlte bei allen Deals zwischen Deutschland und Russland. Nicht, wenn man sich bedenkt, wer da alles versagt hat. Es gibt ein sehr schönes Buch darüber, das zwei FAZ-Journalisten geschrieben haben. Die halbe SPD war darin verwickelt.
Ja.
Ich höre auch immer, weißt du, was mich begeistert? Ich höre immer, dass die Ukraine ein korruptes Land ist. Und das gilt vielen Leuten als Rechtfertigung dafür, dass es gebombt wird. Und natürlich ist die Ukraine korrupt. Welches postkommunistische Land ist nicht korrupt? Aber ich finde, wenn man jetzt korrupte Bündnispartner der Russen angreifen würde, müsste man zuerst Mecklenburg-Vorpommern bomben, nicht wahr? Wegen der Verwicklung von Frau Schwesig. Aber das ist übrigens auch, das quält mich die ganze Zeit, seit dem Anfang des Krieges, dass in der Tat gesagt wird, Ukraine ist korrupt und das rechtfertigt die russische Sonderoperation. Das ist ungeheuerlich. Das sind die Momente, wo ich bedauere, dass ich das große Latinum gemacht habe, statt in einen Prügelkurs zu belegen.
Kannst ja noch nachholen.
Zu spät, in dem Alter geht es nicht
mehr. Du hast 2000...
Arthrose.
Ah ja. Du hast 2018... den Scopus Award von der Hebräischen Universität. Also das sind jetzt wirklich nur einige wenige Hinweise darauf, was du an Preisen alles bekommen hast.
Das Scopus Award war mir besonders wertvoll, weil ich benutze ihn zu Hause als Türstopper.
Ach, das werde ich denen sagen.
Ja, also. Ja, der ist besonders schwer, weil die anderen Preise sind so aus Balsaholz und sowas. Der aber war aus richtig festem Schwermetall. Der ideale Türstopper.
Also ich bin sicher, der Präsident wäre begeistert, das zu hören, dass man auch was Wertvolles aus diesem Preis zieht. Aber wichtig ist, dass du bei der Dankesrede auch wieder auf den Antisemitismus in der muslimischen Gemeinschaft hingewiesen hast und es verglichen hast damit, dass der Judenhass in der Linken auch tabuisiert wurde, also diese beiden Bereiche ausgeblendet wurden. Und
nein, inzwischen nicht mehr.
Naja, also das hat dir das und dieses Buch und andere Anmerkungen zum Islam und zu Muslimen haben dir ja den Titel eingebracht, dass du Nähe zur AfD hast, auch wenn du Skepsis zum Klimawandel und Corona-Regeln hattest. Und du hast für die AfD eine Rede gehalten im Bundestag 2019. An das Bild erinnere ich mich noch sehr gut, wie die Frau Weidel von hinten kommt und dich umarmt. Also weil
eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen, ja. Ich sie von hinten umarmen.
Du hast es verpasst.
Mir fehlen die wesentlichen Voraussetzungen für eine Umarmung.
Ja. Ich glaube, ihr hättet das jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht. Aber auf jeden Fall hast du damals dann diese Entwicklung befördert, dass man glaubt, dass du ein Mitläufer bist. Warte, ich bin noch nicht fertig mit der Frage. Da ist allerdings...
Ich bin schon fertig mit der Antwort.
Also okay, aber auf der anderen Seite hast du in der NZZ, in der Neuen Züricher Zeitung, aufgehört zu schreiben, weil du sagst, da sitzen zu viele Putinisten drin.
Nein, das war die Weltwoche.
Okay, dann das ist das falsch aufgeführt.
Du musst alles double checken.
Das mache ich jetzt gerade.
Das war die Weltwoche.
Das ist jetzt
die Neue Züricher Zeitung ist eine sehr feine Zeitung. Ich habe für die nie geschrieben, aber...
also für die Weltwoche.
Ja.
Mir geht es ja um das Thema
Kollege
AfD.
Neff hat ein großes Interview mit mir gemacht, das wirklich sehr gut war.
Wer?
Neff, Benedikt Neff. Oh. Das ist der Chef der Kultur bei der NZZ.
Ich frage jetzt, wenn die AfD, die ist ja sehr russlandfreundlich und du bist eben russlandfeindlich, wie passt das zusammen? Ich versuche dir nur zu sagen...
Du versuchst mir zu helfen.
Ja, ich versuche dir zu helfen,
Zeit zu geben,
rauszukommen aus dieser Präjustiz, die sagt, der ist AfD, mit dem kann man nicht arbeiten.
Diese Präjustiz ist mir vollkommen egal.
Bitte antworte.
Diese Präjustiz ist vollkommen egal. Ich weiß nicht, ob Präjustiz ist. Ich habe eine witzige, unterhaltsame Rede von der AfD-Fraktion gehalten. Die haben, wie es sich gehört, alle zwei Sätze ordentlich gelacht. Und ich lasse mir von niemand vorschreiben, vor wem ich reden dann oder nicht. Ich hätte, wenn ich jemanden eingeladen hätte, sogar beim Evangelischen Kirchentag gesprochen. Aber da kam eben keine Einladung. Auch nicht von der Grünen Partei. Da hätte es mich schon ein bisschen Überwindung gekostet, habe ich jetzt gemacht. Und das war ein lustiger Abend. Der Ärger kam hinterher. Ich weiß, ein führender Redakteur aus der Welt hat mich morgens angerufen. Um 9 Uhr früh. Und sowas ist nicht übel, nachhaltig.
Ich gehe nicht ran.
Um 9 Uhr früh und gesagt, Herr Broder, was haben Sie wieder angerichtet? Ja, aber dann einen Tag später stand die Rede auf der vollen Seite 2, komplett abgedruckt, weil die, meine Kollegen bei der Welt, die gelesen haben und nichts Anschlüssiges daran fanden. Ich kann doch vor der AfD auftreten und denen die ordentlich die Leviten lesen.
Okay, und jetzt sag mir, wie ist dein Verhältnis zu der Partei heute?
Ich befördere... Was heißt ein Verhältnis?
Naja, du hast
Wir knutschen nicht mal. Wie soll ich dein Verhältnis haben?
Insofern, dass du deren Programm, deren Programmatik, deren...
Es gibt keine deutsche Partei, deren Programmatik ich teilen würde. Außer einer, der Tierschutzpartei.
Ah ja, stimmt, die hast du gewählt.
Ja, völlig im Ernst. Und ansonsten finde ich den Umgang mit der AfD ziemlich unsäglich. Mhm. Wenn in der Geschäftsordnung des Bundestages steht, dass alle Fraktionen das Recht in Anspruch auf einen Vizepräsidenten haben, dann kann man eine Partei nicht ausklammern. Und wenn es etwas gibt, was mir die AfD extrem unsympathisch macht, ist es deren Haltung zu Russland und zum Ukraine-Krieg. Und allein das würde jede Kontaktaufnahme heute unmöglich machen. Als ich da 2019 rumkasperte, da war ja noch kein Ukraine-Krieg. Oder war es 2018?
Nee, 19. 2019. Also jedenfalls, wenn es stimmt, was ich gelesen habe.
Ja,
ich weiß 19. Ja. Aber die haben ja jetzt dieses Geheimtreffen gehabt. Ich meine, das ist jetzt wirklich sehr aktuell. Und dann über die Ausweisung und von Menschen mit Migrationshintergrund.
Und das soll die Bundesrepublik an den Rand ihrer Existenz bringen, ja? Die große Bundesrepublik.
Es geht um
mit Bundesgrenzschutz, mit Bundesarmee, mit 16 Landesverfassungsschutzämtern, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundeskriminalamt, dem Bundespolizeiamt. So etwas, ein Treffen von 2 Dutzend Idioten, bringt die Bundesrepublik an den Rand ihrer Existenz.
Es geht um was anderes. Es geht darum, welche Werte die im Augenblick einfahren, welche Zustimmung diese Partei hat.
Da muss man die Partei verbieten.
Nein, man muss sie nicht verbieten, sondern man sollte offenlegen, wo sind die Schwachpunkte,
was sind die Probleme. Das wird auch ständig gemacht. Ja. Ich kann nicht die Tagesschau sehen oder über die Schwachpunkte. Die Leute sind von der AfD fasziniert. Die AfD ist sozusagen die Nachgeburt des Dritten Reiches. Und sie können das Dritte Reich jetzt bekämpfen, indem sie AfD bekämpfen. Ja.
Aber es, und die Leute wählen sie.
Ja, und wenn jetzt die AfD, ist, glaube ich, inzwischen 35% hat, dann wird ein Verbotsverfahren dazu führen, dass sie über 40%.
Absolut. Also ich halte das auch für völlig absurd.
Das ist alles. Ja. Ich muss mich da nicht erklären. Ich müsste mich auch zu den Grünen erklären, weil ich irgendwie gelegentlich mit ein, zwei Grünen befreundet war.
War?
Nein, solange die Partei nicht verboten ist, hat sie das Recht, ihre demokratischen Rechte in Anspruch zu nehmen.
Bist du befreundet mit Alice Weidel?
Nein.
Gut.
Nein, wir haben sie, waren so, glaube ich, zweimal im Leben getroffen.
Ja.
Einmal bei der Umarmung und einmal irgendwo anders, glaube ich, bei einer Veranstaltung. Hm. Aber also, wenn ich es wäre, wäre das auch meine Privatsache.
Sicher. Also es gibt sicherlich aber Leute, mit denen du nicht befreundet sein würdest.
Nein, das ist für mich keine Frage einer willkürlichen Entscheidung. Die kommt einfach von Natur aus nicht in Frage. Claudia Roth gehört dazu ebenso wie Igor Levit.
Okay.
Aber sie sind nicht die Einzigen.
Nee. Also ich schließe mich dem an, wobei ich Igor Levit nicht kenne. Aber Frau Roth, mit der hatte ich auch eine interessante Unterhaltung. Insofern kann ich dir da nur recht geben. Da wäre auch für mich die Grenze erreicht.
Frau Roth ist ja böse auf mich, weil ich sie einmal sehr, sehr treffend beschrieben habe.
Ja, sie hat dich verklagt.
Nein. Ich bin mit einer Klage gegen sie gescheitert.
Also.
Sie hat über mich geschrieben, natürlich ohne jede antisemitische Assoziation. Mhm. Sie hat über mich geschrieben, mein Geschäftsmodell wären Hass und Fake News. Mhm. Geschäftsmodell. Auf die Assoziation muss man relativ schnell kommen, nicht wahr? Mhm. Ja. Nein, ich habe mal. Eigentlich ist sie nur böse auf mich, weil ich einmal sehr treffend beschrieben habe. Ich habe über sie geschrieben, ein Doppelzentner fleischgewordene Dummheit, nah am Wasser gebaut und voller Mitleid mit sich selbst.
Und ich dachte, dafür hatte sie dich verklagt.
Nein, das hat sie nicht gemacht und sie war auch gut beraten, es nicht zu tun.
Ja.
Das Zitat macht bis heute die Runde, weil das Zitat ist gemein und es ist fies und es ist gehässig. Aber ich denke, es gehört in den Bereich der Meinungsfreiheit.
Ja.
Wenn ich ständig als alter weißer Mann beschrieben werde, werde ich auch nicht klagen.
Hm. Kannst du auch nicht machen. Also, du bist halt einer. Aber die, jetzt frage ich dich nach dem, was dir am meisten Spaß gemacht hat. Du hast ja im Fernsehen.
In meinem Leben?
Na, Moment. Du hast im Fernsehen. Ja, also so detailliert will ich es nicht wissen. Nein, warte. Ich lege den Rahmen fest, nicht du.
Und darum darüber. Entschuldige, wer mich was fragt, entscheide ich.
Aber was ich frage, entscheide ich. Also ich frage dich jetzt, hat dir Spaß gemacht, die Sendung Entweder Bruder Deutschland Safari mit Hamed Abdel Samad?
Wir werden noch heute darauf angesprochen.
Ja.
Das war die reine Freude. Hamed und ich waren.
Und der rein. Hund?
Ja, wir haben zwei verschiedene Hunde gehabt, sind beide inzwischen gestorben.
Ja.
Alle drei sogar.
Ja. Nee, und dann hast du aber auch einen Film gemacht, der hieß Kill Me Today, Tomorrow I'm Sick.
Den Film habe ich nicht gemacht.
Da bist du drin. Also ja, du bist der Schauspieler, du bist Henry, der Journalist. Überraschend.
Ja, aber da habe ich eine Rolle gespielt. Den Film hat mein Freund Joe gemacht.
Genau. Und was war das für eine Rolle? Also du hattest eine große Rolle oder nur kleine?
Es war eine kleine Rolle, aber eine wichtige. Was sonst?
Kein Zweifel.
Was sonst?
Ja.
Ich spielte einen versoffenen Journalisten, der vom Spiegel gefeuert wurde. Und der aufgefordert wird, mit dem Saufen aufzuhören, worauf ich dann gesagt habe, unter Hinweis auf meine muslimischen Kollegen, wenn die aufhören zu beten, höre ich auf zu saufen.
Okay.
Ein schöner Film. Hat Preise bekommen, ist ganz gut gelaufen, ist leider eingebrochen mit Beginn von Corona.
Ach so, das ist noch gar nicht so lange her.
Nein, 3 Jahre jetzt, glaube ich, oder 4 Jahre.
Ja. Ich habe übrigens mal so einen Spruch gemacht, ich hatte früher meinen Hund immer in der Uni mit. Ja. Das waren die guten alten Zeiten, wo das ging. Und dann hat eine Frau gesagt, ich soll den nicht mehr mitbringen. Habe ich gesagt, wenn du aufhörst zu stricken, dann bringe ich meinen Hund nicht mit.
Wunderbar, ja, vollkommen
Man klar. Muss sich irgendwie
Nein, werden. Das war ein Riesenspaß.
Okay, dann kommt noch die Frage, du hast natürlich Bücher geschrieben ohne Ende. Jetzt das letzte, wenn wir jetzt mal als kleine Werbeblock in die Kamera halten, mit deinem Co-Autor Reinhard Mohr. Da habe ich jetzt ein Interview von euch beiden gelesen. Da seid ihr in jedem der Fragen unterschiedlicher Ansicht. Wie kann man zusammen so ein Buch schreiben?
Ja, gerade deswegen. Nein, wir sind nicht in jeder Frage unterschiedlicher Ansicht, aber wir haben verschiedene Blickwinkel.
Okay.
Wir weichen gelegentlich aus, gelegentlich geben uns recht. Und da Reinhard Mohr ein sehr kluger und witziger und gebildeter Mensch ist, klappt das prima.
Also durchs irre Germanistan-Notizen aus der Ampelrepublik.
Ja. Und das Buch, das läuft wie vergiftet. Das Buch, das war eine spannende Geschichte. Das muss ich dir jetzt noch erzählen, auch wenn du darauf vielleicht eine Frage weniger stellen kannst. Das Buch hat sich bis jetzt 25.000 Mal verkauft. Die vierte Auflage, 10.000, wird gerade ausgeliefert. Und das Irre ist, das absolut Irre ist, bis jetzt gab es über dieses Buch eine Rezension in der Süddeutschen und zwei Lesungen. Eine habe ich selbst organisiert in einem kleinen Antiquariat in Weißenstadt und eine in der Quandvilla in Potsdam. Das heißt, das Buch ist öffentlich nicht zur Kenntnis genommen worden, hat aber große Runden im Netz gedreht.
Und du konntest es mir jetzt nicht schenken, hast du gesagt?
Nein, weil ich noch eins habe.
Weil du nur eins hast.
Aber ich liefere eins nach.
Okay.
Und du kriegst sogar das darf ich dir auch nicht geben, weil das ist die erste Auflage. Und meine Frau sammelt meine Erstauflagen, um dem Nachlassverwalter die Arbeit zu erleichtern.
Na, da werde ich doch auf gar keinen Fall reingrätschen.
Ja.
Ich freue mich jetzt schon darauf, auf die Widmung dann.
Aber es ist interessant, dass du sie die etablierten Wege, normalerweise gilt für jeden Autor eine Besprechung in der FAZ als so Ritterschlag.
Ja.
Und wir hatten einen in der Tat in der Süddeutschen, der auch sehr wohlwollend war, was mich sehr überrascht hat. Die Süddeutsche bespricht mich wohlwollend. Irgendwie kann man sich auf nichts mehr verlassen.
Ich habe das Gefühl, das Feuilleton ist aber unabhängig von der politischen Abteilung. Die Süddeutsche schreibt im Feuilleton bessere Sachen als...
Wirklich?
Ja, habe ich schon gemerkt. Auch über Israel und die Hamas und all diese Dinge. Feuilleton ist weg von der Politik, komischerweise.
Ja, kann sein. Ich habe es nicht
mal,
genau
guck davon. Mal an.
Also, und das ist etwas, was ich ja wirklich gar so symptomatisch finde, dass ich hier außerhalb der üblichen... Bekanntmachungs-, Vertriebs- und Kommerzwege inzwischen andere Strukturen eingespielt haben. Und dass wir jetzt Einladungen kommen. Jetzt kommen die Einladungen zu Lesungen, jetzt kommt alles Mögliche.
Aber ich bin sicher, es hat was mit deinem Namen zu tun, denn...
Es hat was mit meinem Namen zu tun,
ja.
Dass wir nicht besprochen wurden.
Aber dass du trotzdem gekauft hast.
Ja. Ja. In anderen Worten, das dumme Volk ist viel klüger als diejenigen, die Manieren beibringen wollen.
Ja, genau. Denn das gehört ja dazu. Ne? Du bist in Katowice geboren. Kurz nach dem Krieg mit deinen Eltern, die beide die Shoah überlebt haben, dann als Elfjähriger ausgewandert über Wien nach Köln und bist dann da
das
in der...
Das nehme ich meinen Eltern bis heute
in. Ich glaub's dir.
Köln.
Ja, und in Köln hast du die Schule besucht und traumatisch empfunden. Also ich habe gedacht, Mensch, du hast immerhin die Schülerzeitung Hansekogge gemacht und hast Stefan Aust schon damals kennengelernt, der später beim Spiegel dann dein Arbeitgeber war. Aber warum war die Schule für dich, ich zitiere dich mal, ein Zuchthaus?
Erstmal habe ich das bei irgendeinem Dichter geklaut. Ich weiß aber nicht, wer es war. Irgendein großer Dichter, der geschrieben hat, er hat das Ende der Schulzeit, Entlassung aus dem Zuchthaus empfunden. Und so ging es mir auch. Ich hatte damals noch Lehrer, die Nazis außer Dienst waren. Ich meine, ich habe 66 Abitur gemacht, das war 20 Jahre nach Kriegsende. Und wenn bei Kriegsende sagen wir 30, war wir dann 50, noch im Dienst.
Ja.
Und ich fand das alles langweilig. Ich habe in der Schule auch nichts gelernt. Nicht, die haben mir alles selbst beigebracht. Der wichtigste Lernort für mich war ein Antiquariat, ein kleines Antiquariat am Eigelstein in Köln. Das ist eine Straße am Ebertplatz. Und so oft ich konnte, habe ich mich da in das Antiquariat verdrückt und dann Fanny Hill gelesen oder Josefine Mutzenbacher. Oder was auch immer.
Ja, das bildet ungeheuer.
Ja, und meine soziologischen Kenntnisse über Wien sind dabei wirklich, gerade durch Josefine Mutzenbacher, erheblich bereichert.
Also meine Schande, dass ich weiß, wer das ist. Aber jetzt wollte ich dich noch fragen.
Ja, also das war alles ganz einfach. Ich habe einfach beim Abitur gemacht, ihm umgedreht und nie wieder hingekommen. Und auch kein einziger Abendessen zu einem Klassentreffen angenommen.
Nee.
Ich will auch niemanden altern sehen. Es reicht, dass ich mich so anschauen muss.
Ich kann dir in allen Punkten nur zustimmen. Also,
ja. Aber ich habe nicht nur Abitur in Köln, sondern auch den Führerschein.
Hat das jetzt miteinander einen Zusammenhang?
Ja, Führerschein war auch eine Art von Befreiung. Ich bin auf niemanden mehr
angewiesen. Das stimmt. Ja. Das ist aber heute immer noch so für junge Leute.
Die junge Leute machen heute keinen Führerschein mehr. Die machen diese komischen Fahrdienste.
Naja, aber sie haben trotzdem. Also wenn sie frei sein wollen, dann machen sie einen Führerschein. Also ich habe noch
eine. Dann fahren sie Elektroauto, ja?
Na, sie fahren halt. Also ich kenne nur die Geschichte von einem jungen Mann, der den Führerschein gerade gemacht hatte, aber auch dem Marihuana sehr zusprach. Und eines Tages in eine Verkehrskontrolle kam, da war der 19 oder 20, und dann wurde ihm für 4 Wochen der Führerschein weggenommen.
Und völlig zu Recht.
Völlig zu Recht. Und dann hatte er im Anschluss daran mit dem Marihuana aufgehört. Und die Mutter war so glückselig. Also das war die beste Polizeikontrolle, die jemals stattgefunden hat. Aber
in Amerika steht immer an den Straßenländern als Warnung DUI.
Okay.
Driving under influence.
Okay.
Und jeder weiß, wer jetzt gemeint ist. Ja. Da sind die Amis, was ich richtig finde, ziemlich gnadenlos.
Ja, ja. Aber hier in Deutschland hat sich das ja alles ein bisschen geändert. Herr Lauterbach hat ja verschiedene Schwerpunkte im Leben. Ja.
Ne? Weil sie nicht in der Lage sind, den Drogenhandel zu bekämpfen. Mhm. Weißt du, die wollen Frieden in der Welt herbeiführen, aber am Görlitzer Platz versagen sie total.
Furchtbar.
Und weil sie nicht imstande sind, den Drogenhandel zu bekämpfen, werden sie jetzt selber zu Drogendealern. Und machen Marihuana-Farmen.
Gut, aber die Frage ist ja, ob Marihuana nicht wirklich so schlimm ist wie Alkohol oder weniger schlimm oder mehr schlimm. Also das ist die Frage. Sie kann bei jungen Leuten problematisch wirken, aber Alkohol auch. Also insofern ist die Frage, warum.
Ja, ich bin auch für ein Alkoholverbot am Steuer.
Ja, das gibt's schon.
Das ist mir völlig egal, ob es weniger oder mehr schlimm ist.
Das gibt's schon.
Ist eine Gruppenvergewaltigung schlimmer als eine Einzeltat? Wahrscheinlich ja.
Ja. Okay.
Aber die Quantität macht es doch nicht.
Ich habe gerade bei dem Wort Vergewaltigung keine guten Assoziationen.
Nee, ist richtig.
Mit den Geiseln in Israel. Also die Frage ist.
Übrigens, Geiseln in Israel, das Rote Kreuz hat es bis heute nicht geschafft, die Medikamente zu bringen.
Ich finde es unglaublich.
Ist
also
unfassbar.
So eine Verlogenheit.
Weißt du willst die UNRWA auflösen,
ja.
Vergiss es. Das Rote Kreuz gehört aufgelöst. Die bringen Menschen, die seit 3 Monaten in diesen Bedingungen, kann man sagen, leben, vegetieren. Dahinter, sie sorgen nicht dafür, dass sie Medikamente bekommen. Hm. Das ist unfassbar.
Ja, vor allen Dingen für
was
so eine Organisation, die angeblich über.
Ja, was für ein Scheißladen.
Ja, ja.
Sperren, sämtliche Spendenleistungen, sofort alles einstellen.
Würde ich tatsächlich den Leuten sagen, die verstehen, was da abgeht.
Ja. Ja.
Hast du eigentlich noch eine Schwester?
Ich habe noch eine Schwester, ja.
Und wie ist der Kontakt?
Ich möchte darüber nicht reden.
Auch nicht?
Nein.
Das ist schade. Und was ist mit deiner Tochter?
Natürlich auch mit meiner Tochter Kontakt. Was sonst?
Bist du Opa?
Ich hasse Leute, die ihr Privatleben auf RTL 2 ausbreiten.
Wir sind hier nur bei Minnawatch.
Ja, trotzdem. Geht niemand was an.
Okay.
Aber ich kann dir nachher die Bilder unserer Enkel zeigen.
Ist schön, dass du diese Frage verweigerst. Ja. Also, dann will ich nur noch eine letzte Frage stellen. Die ist, aber wahrscheinlich wirst du darauf genauso reagieren. Zum einen, für jemand, der so viel Sarkasmus verbreitet, die Frage nach der Liebe. Was ist für dich Liebe? Und was ist deine größte Leidenschaft? Letzte Frage übrigens.
Meine größte Leidenschaft? Schreiben und Reisen. Wobei das Reisen zu kurz kommt. Und die größte Liebe? Karl Kraus und Hans-Dieter Hüsch.
Und deine Frau?
Entschuldige, über Privates reden.
Okay, gute Antwort. Ich danke dir ganz herzlich.
Aber solange sich bei dir nicht beschwert hat, scheint alles in Ordnung zu sein.
Ich muss sie echt mal kennenlernen. Okay.
Kann ich nur zuraten.
Henrik, ganz herzlichen Dank. Ich fand es genial, unser Gespräch.
Na, genial war es nicht. Ich bin, wie du hörst, etwas belastet.
Ich weiß nicht, was jetzt das Geniale noch hätte hervorheben müssen.
Kann ich dir genau sagen.
Ja?
Ein ordentliches Club-Sandwich aus dem Manzini.
Alles klar. Vielen Dank. Und
danke dir.
Ich hoffe auf bald.
Und Slava Ukraine.
Okay.
Eine Produktion von MenaWatch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MenaWatch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.